Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über eine mögliche E3 2021, den Hack von CD Projekt Red, News zum Great Ace Attorney und unsere Eindrücke zu Super Mario 3D World und Bowser's Fury und Werewolf the Apocalypse Earthblood. Das alles und mehr jetzt bei Folge 308 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom und mir zugeschaltet ist erneut der Robin. Hallo Robin.
Hallihallo.
Robin, wie war dein Wochenende? Ich hoffe, es war wunderbar. Geht's dir gut?
Mir ging es okay. Und dann hat Jared Letos Joker, We Live in a Society, zu mir gesagt. und seitdem ich das mit ansehen musste, muss ich vieles neu konzeptualisieren. Und ich bin auch nicht wirklich an einem Punkt angelangt, wo ich mein Leben wieder als lebenswert sehe. Weil das war das Schlimmste, was ich in meinem Leben je gesehen habe.
Ich krieg die ganze Sache nur so nebenbei mit. Das ist auch alles aus diesem Snyder-Cut von Batman wie Superman?
Es gibt einen neuen Trailer.
Justice League, genau.
Batman vs. Superman, du wirst dich freuen, bekommt auch einen neuen Ultimate Director's Cut. Oder hat den schon bekommen, weiß ich nicht. Hey. Der dann, glaube ich, auch in 4:3 ist, weil Zack Snyder ein prätentiöser Nonsense-Dude ist, wie ich so ist das Netteste, was ich zu ihm sagen kann. Und jetzt kommt aber Zack Snyder's Justice League, was, glaube ich, ein 4-Stunden-Film sein wird. Und da kam jetzt der erste wirklich große Trailer, der nicht irgendwie in Schwarz-Weiß ist oder sonst irgendwas. Und der endet halt damit, dass Jared Leto sagt, we live in a society. Und
Das erklärt die ganzen Memes, die ich heute Morgen gelesen habe, weil ich habe das alles sehr kontextlos mitgenommen und dann auch nicht, ich war so desinteressiert, dass ich auch nicht versucht habe, das zu verstehen, sondern einfach weitergescrollt.
Das ist die absolut richtige Herangehensweise für diesen Bullshit. Der Trailer ist so kacke. Das sieht alles aus, wirklich. Ich habe einen Screenshot wieder gepostet, das sieht wirklich teilweise aus wie ein PlayStation 3-Spiel. Und die ganzen Fanboys warten, das ist für das große Ding. Dieser Film, den die schon gesehen haben, der kacke war, den die jetzt nochmal sehen können, aber von einem Regisseur, der seit Jahren nur Scheiße produziert. Ah, endlich.
Robin, mich würde aber stark wundern, wenn du das nicht auch guckst.
Ich werde es gucken. Der Termin ist dick angestrichen.
Ja,
es wird das
sagen.
Schlimmste. Ich werde es hassen. Ich freue mich drauf.
Was sagt das über dich aus?
Möchte ich nicht drüber nachdenken.
Okay. Ja, bei mir ging am Wochenende die Waschmaschine kaputt. Ich hatte also auch sehr viel Spaß. Mhm. Würde sagen, um das jetzt alles wegzuwischen, fangen wir einfach mal mit den News der letzten Woche an, Robin. Geben uns voll der Spieleindustrie hin mit einer eigenartigen Neuigkeit aus der letzten Woche. Robin, kennst du noch das Spiel Six Days in Fallujah?
Tatsächlich ja, ist berühmt-berüchtigt und mir auch noch sehr konkret im Kopf deswegen.
Wer schon lange Zeit die Spiele-News verfolgt, kennt dieses Spiel möglicherweise noch, denn es sollte ursprünglich 2010 so um den Dreh rum erscheinen, wurde entwickelt von Atomic Games und spielt während der zweiten Schlacht in Fallujah im Jahr 2004. Und Atomic Games haben damals unter anderem für das US-Militär so Trainingssoftware mitentwickelt. Und die Geschichte ist wohl die, dass so ein Trupp, der denen auch beratend zur Seite stand, nach Fallujah geschickt wurde, wiederkam und dann von diesen Schlachterlebnissen erzählt haben und dass man das doch mal in so ein Videospiel packen sollte. Und das war wohl dann der Impetus für dieses Spiel. Und Konami wollte das damals publishen. Da gab es dann aber direkt Backlash dazu, weil sehr hinterfragt wurde, ob und wie man das in einem Videospiel macht. Und das ja damals auch noch sehr zeitnah zu den tatsächlichen Ereignissen stattfand. Ne? 2004 war dieser Konflikt. 2009 rum haben sie angefangen, dieses Spiel zu planen. Mhm. Und dann hat sich Konami zurückgezogen. Sie haben nie wieder einen neuen Publisher gefunden. Atomic Games sind dann irgendwann eingegangen. Es wurden immer weniger Leute. Sie haben immer wieder beteuert, dass es nicht gecancelt ist. Aber im Wesentlichen war es gecancelt bis jetzt, wo es jetzt zurückkommt. Denn Atomic Games gibt es jetzt quasi in einer neuen Form wieder. Victura heißen die. Und Highwire Games übernehmen die Spieleentwicklung. Das ist so ein neues Studio, was aus unter anderem Ex-Bungie-Leuten besteht, wo unter anderem der Halo-Komponist Martin O'Donnell mitarbeitet.
Ja, mit dem viele nicht mehr mitarbeiten. Also, der bekommt nicht mehr so richtig Jobs in der Industrie, weil der ein bisschen uncool ist. Wenn man mal auf seinen Twitter-Account guckt und wie er mit Bungie irgendwie umgeht und das ist, da gibt's ganz lustige Geschichten.
Ja, ich wollte gerade sagen, da gibt's böses Blut, ne?
Ja.
Ja. Ja, und jedenfalls ist das so der Hintergrund, hinter dem Six Days in Fallujah jetzt zurückkommt. Wirklich ein Spiel, das einen realen Konflikt darstellen möchte mit auch tatsächlichen Soldaten, also benutzt dann auch die echten Namen und Gesichter dieser Soldaten, die da mitgekämpft haben. Was halt krass ist, weil es ein kontroverser Konflikt in einem kontroversen Krieg ist und der uns jetzt hier mit einem Trailer wieder präsentiert wird, der also in meinen Augen jetzt nicht unbedingt die Hoffnung weckt, dass wir hier einen Spec Ops bekommen, sondern vielleicht etwas deutlich Pathetischeres.
Genau, das ist das Schlimme daran. Ich hatte das auch so im Kopf, dass das was Kritischeres sei und habe mich dann aber nochmal durchgelesen und dann gemerkt, nee, das habe ich komplett falsch im Kopf. Das ist halt so ein Ding, ne, was wieder unterstützt von und mit den Leuten, die dabei waren und gemacht wurde und sehr darauf abzuzielen scheint, halt zu zeigen, was für Helden diese Soldaten waren, die dort auf Geheiß ihres Präsidenten unrechtmäßig ein Land invadiert haben und für unzählige tote Zivilisten verantwortlich sind. Was ich einfach mal so sagen würde. Und ich glaube, die Zeit, in der, also wann wurde ich nochmal ursprünglich angekündigt? 2007 oder so? 2006, was hast du gesagt?
Ich glaube so 2009 rum. Ist 2010 war ursprünglicher Release-Termin, der dann natürlich also, ins Wasser fiel.
Das war so einer der spätestmöglichen Punkte, um noch mit so einem pathetischen Blick auf Heldentaten auf den Irakkrieg zurückzugucken. Auch Teil des Irakkriegs zurückzugucken. Ich habe sehr das Gefühl, dass wir darüber gesamtgesellschaftlich zum Glück hinweg sind. Dass wir auf Teil des Irakkriegs gucken und sagen, ach, diese amerikanischen Helden haben alles gegeben, um die Freiheit zu verteidigen. Und im Jahr 2021 nochmal so ein Produkt zu sehen, wo ich dann auch die Amerikaner dann spielen soll. Also ich werde es machen, weil ich sehen will, was sie daraus machen, weil ich sehen will, was das ist. Mhm. Aber ich habe ein sehr, also kein gutes Gefühl im Magen dazu.
Nee, genau. Ich glaube, das liegt aber auch daran, wie sie es präsentieren und wie die Hintergrundgeschichte des Ganzen ist, ne? Weil die ja wirklich mit dem US-Militär damals zusammengearbeitet haben, die Leute, die auch heute noch daran beteiligt sind, wo man dann halt eher was Propagandistisches erwartet, als jetzt was ja Echtes, sage ich es jetzt mal. Mhm. Und weil der Trailer halt auch so gemacht ist, wo du dann einerseits die Interview-Ausschnitte hast mit den Soldaten, wie sie über das reden, wo man, wenn man das in einen anderen Kontext setzen würde, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man dieses Thema auf eine Art aufarbeitet mit so einem Videospiel. Dann ist natürlich auch die Frage, ob sich ein Ego-Shooter dafür am besten eignet. Dann ist aber auch die Frage, man guckt zu Spec Ops und denkt so, ja, es geht schon irgendwo. Mhm. Und man guckt aber nicht zu allzu vielen anderen Shootern außer Spec Ops. Das ist ja immer noch so ein bisschen das Problem an der ganzen Sache. Weil zu Call of Duty guckt man bestimmt nicht. Und hier liegt dann halt auch so traurig epische Musik dahinter. Und zum Schluss sagt eine Sprecherin halt, we can tell you our stories, we can show you our scars, but some moments must be experienced.
Must be played.
Und zum Schluss ist der Schriftzug zu sehen, a moment of truth oder for truth.
Ja.
Und also da denkt man sich halt schon so, okay, also die Wahrheit darzustellen von so einem Konflikt, von dem man halt so verschiedenste Quellen rannehmen kann, ist sowieso schwierig. Also die eine Wahrheit, so nach dem Motto. Als Aufarbeitung, wie gesagt, würde ich das nicht per se verneinen, so wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, wir wollen das jetzt in einem Spiel darstellen. Mhm. Das geht durchaus. Aber hier ist auch viel von den Hintergründen und der Präsentation, was bei mir von vornherein eher Skepsis aufkommen lässt, als jetzt die Hoffnung auf ein ehrliches Vorhaben, hier wirklich alle Seiten darzustellen.
Ja, genau. Und ne, man muss natürlich sagen, unser Ding ist nicht, kann man nicht jemand die Seite von Al-Qaida einnehmen? Werden nicht die begründeten Interessen von Al-Qaida hier missachtet? Das ist nicht das Ding. Das sagen wir natürlich nicht. Was wir sagen ist, sich so eine kleine Geschichte aus diesem großen Konflikt zu nehmen, wo halt in diesem Trailer halt ja besonders am Anfang, du quasi für die Iraker und das ganze Land steht halt Al-Qaida, ne? Und es wird halt gesagt in diesem Trailer, wenn wir diese Stadt nicht befreit hätten, wäre ganz dieses ganze Land Al-Qaida zum Opfer gefallen. Und damit wird, ne, damit wird halt dieser Heldenmythos total, total befüttert, als ob, also wo dieser Heldenmythos, nach von dem Amerika andere Länder invadieren muss, um Gutes zu tun. Was ja, ja nicht passiert, das ist ja nicht der Fall. Ne? Das ist ja nicht das, was in Fallujah passiert ist, dass die Amerikaner es dort geschafft haben, Al-Qaida zu besiegen und deswegen das Gute gewonnen hat und alles war gut am Ende. Aber das ist total diese Geschichte und diese eben, das ist Kriegs- und Soldatenpropaganda, die, wie ich sie auch in dem Call of Duty Video halt erwähnt habe, wie gesagt wird, ja, wir sagen ja nicht, dass der ganze Konflikt richtig war und gut war, sondern wir gucken nur auf diese Schicksale einzelner Menschen und das sind ja Helden. Aber wenn man das halt 20 Mal sieht, dann ist das einzige, also ne, der einzige Schluss, den man ziehen kann, die Helden aus dem Westen haben die Barbaren aus dem Osten vernichtet und vor sich selbst gerettet. Und das ist halt einfach total etwas, was in diesen Mythos hineinfüttert. Ich hoffe, das ergibt Sinn. Genau.
Also bei mir ist halt auch die Skepsis, die, dass halt Kriegsverbrechen nicht groß erwähnt werden, dass da die eigene Rolle nicht kritisch hinterfragt wird oder nicht kritisch genug hinterfragt wird und man eben mit diesem Pathos dann rausgeht. Und wenn man jetzt schon so Sachen wie A Moment of Truth und so in seinen Trailer schreibt, dann ist das halt so, weil bei Call of Duty hast du oft noch die Distanz, so ein bisschen Distanz dadurch, dass sie zwar echte Konflikte, aber fiktive Schauplätze nehmen und fiktive Menschen. Und das ist natürlich auch immer so ein bisschen ein Mischmasch, ne? Im letzten Call of Duty hattest du halt Ronald Reagan drin. und von daher ist das auch immer so, und ja, beziehungsweise hier ist es nicht direkt so ein Fall von, okay, ich warte jetzt mal ab und hoffe aufs Beste. Aber ich bin auch irgendwo interessiert, weil die ganze Situation, das Spiel war mal weg. Dieses ganze Konami hat sich zurückgezogen, nachdem die ersten Kontroversen aufkamen, als ob sie nicht wussten, dass das potenziell was Kontroverses ist, was sie da publishen. Und dass das jetzt dann doch noch erscheint in irgendeiner Form. Das ist schon spannend irgendwo, weißt du? Also ich bin da auch interessiert daran, was da am Ende draus wird.
Ja, genau. Also ich bin auf jeden Fall interessiert und werde es mir selber angucken. Aber habe jetzt keine Erwartungen daran, sondern gehe halt mit einer sehr, sehr kritischen Grundmeinung daran.
Ja, genau. Gut, wir kommen von Six Days in Fallujah heißt das Spiel, ne? Ja, genau. Six Days in Fallujah zur E3 2021, Robin, die potenziell stattfinden wird, Fragezeichen. Momentan ist das alles noch so ein bisschen in der Schwebe, aber es ist wohl so, dass VGC, Video Game Chronicles, an den Pitch quasi rangekommen ist für die E3 2021, den die ESA, die Entertainment Software Association, die ja die E3 immer stattfinden lässt, die an Publisher schicken, wo quasi der Vorschlag drin ist, wie die E3 in diesem Jahr aussehen könnte. Und der Plan ist wohl der, da man davon ausgeht, dass es kein physisches Event geben wird, auch wenn das noch nicht komplett ausgeschlossen ist, dass dem Ganzen einen Streaming-Fokus zu geben. Also, dass es mehrere 2 Stunden lange Präsentationen mit Partnern geben soll, so ähnlich quasi wie die Keynotes, die es während normalen E3s gab, dass es eine Awardshow geben soll, dass es kleinere Streams von Publishern, Influencern oder generell Medienpartnern geben soll, dass man über die ESA und die E3, dass sich quasi Journalisten über die Termine mit Publishern machen können, um über Streams und so Spiele präsentiert zu bekommen, also was da nicht zwingend öffentlich ist, aber die Medien schreiben dann halt darüber. Und das steht alles, wie gesagt, noch nicht hundertprozentig fest, weil noch nicht klar ist, ob da alle Publisher dabei sind oder genug Publisher dabei sind. Wir wissen schon, dass Geoff Keighley nicht mehr involviert ist in der E3. Der macht ja sein Summer Games Fest wahrscheinlich wieder und hat da keinen Zusammenhang. Vorher war er mit der E3 immer involviert bis 2019. Das ist also schon mal jetzt nicht das beste Zeichen. Und generell ist ja sowieso die Frage, wie notwendig die E3 noch ist, das haben wir uns auch letztes Jahr schon gefragt, gerade wenn jetzt alle anderen Publisher, alle anderen großen Publisher ihre eigenen Events haben, ihre eigenen Streaming-Shows und so und die auch scheinbar gut geguckt werden. Da frage ich mich, ob wir wirklich eine E3 bekommen in diesem Jahr und wenn ja, wie sie aussehen wird. Glaubst du, das könnte klappen, was die hier vorhaben?
Also es könnte sicherlich klappen, aber ich würde nicht sehen, was der Vorteil davon wäre. Ich habe jetzt den genauen Betrag nicht mehr im Kopf, aber es gab auch den, also es wurde auch der Betrag veröffentlicht, den man irgendwie bezahlen muss, um dort einen Platz zu bekommen, der
also genau, was ich gesehen habe, ist, dass es eine sechsstellige Summe ist, aber nicht
den genauen Betrag. Genau, das hatte ich im Kopf. Ja. Was ja absurd ist für eine Platzierung in einem Online-Streaming-System quasi.
Ja, die Frage ist, was die einen bieten, ne?
Ja, genau. Also im besten Falle bieten sie ja eine Infrastruktur, wo du diese privaten Meetings mit Journalisten irgendwie machen kannst. Aber selbst das, also ich verstehe, das machen Publisher jetzt auch seit einem Jahr schon. Ne? Das ist jetzt ja nichts, was es nicht gibt. Es gibt ja immer noch diese Preview-Events, die halt digital stattfinden. Ich verstehe auch gar nicht so wirklich, was der Vorteil wäre, da mitzumachen. Vor allen Dingen, wir haben das mittlerweile jetzt nicht mehr so ganz im Kopf, weil es jetzt schon eine Weile her ist. Aber auf der letzten, also es ist keine komplette E3 passiert, seit es diesen Datenskandal gab bei der ESA, wo die kompletten Daten der Journalisten veröffentlicht wurden, mit Telefonnummern, mit Privatadressen und so weiter und so fort. Wenn ich ein Journalist wäre, würde ich mich da nicht nochmal anmelden. Ich sehe keinen Grund dafür, wieso es das geben muss oder sollte dieses Jahr. Ich glaube, dass die Publisher das selbst vernünftig machen können. Und gerade wenn ich mir dann angucke, dass es dieses Summer of Gaming potenziell gibt von Jeff Keighley. Also wenn ich jetzt Ubisoft wäre, würde ich da deutlich lieber mitmachen, als jetzt etwas, was einfach von der ESA gesponsert wird. Weil Jeff Keighley hat da deutlich mehr Erfahrung, hat da deutlich mehr Reichweite. Ich sehe einfach nicht, was die E3 da noch noch beiträgt in so einer digitalen, in so einem digitalen Kontext dieses Jahr.
Ja, ich sehe es im Wesentlichen genauso. Ich frage mich auch, was die da zu bieten haben. Und das, was sie jetzt hier in dem Pitch vorstellen, ist ja jetzt auch nichts allzu Besonderes. Also es klingt jetzt nicht so wie, oh krass, das haben wir ja noch nicht gesehen. Und vielleicht fehlen uns da einfach nur die Details. Das kann ja sein, das weiß ich nicht. Ich glaube aber eher nicht. Mhm. Das Ding ist ja, im letzten Jahr ist die E3 ausgefallen wegen der Pandemie. Und sie hatten dann erst einen Online-Ersatz geplant, den aber nicht auf die Reihe bekommen. Also es gab ja dann keine Online-E3. Und Geoff Keighley war aber super schnell und hat ja super schnell diese Streams dann organisiert und dieses Summer of Gaming Ding gefeiert und war dann auch bei der Gamescom mit dabei involviert und so. Und jetzt bei der E3 ist er halt raus. Und das plus die ganzen Publisher, die in den vergangenen Jahren sowieso schon abseits der E3, aber zum gleichen Zeitraum ihre Sachen gemacht haben, ist, glaube ich, auch eher ein Zeichen dafür, dass die E3 potenziell auf dem Weg raus ist. Also, dass wir eventuell keine klassische E3 sowieso nicht, aber auch keine veränderte E3 allzu lange mehr haben werden. Was halt, es ist zwiegespalten. Einerseits denke ich mir auch so, naja, für so kleinere Publisher und so weiß ich nicht, wie lukrativ die E3 je war. Dafür gibt es jetzt auch so viele Ersatz-Events, die wir hatten, gerade auch im letzten Jahr, wo Indies und so viel wahrscheinlich bessere Möglichkeiten hatten, präsentiert zu werden. Und ja, da sehe ich den Bedarf auch nicht. Und ich würde dem jetzt auch nicht per se hinterher weinen. Natürlich ist es cool, einmal im Jahr diese Nummer zu haben, wo wir hier halt zusammenkommen und streamen können und außerhalb von Corona dann vielleicht auch mal wieder im Studio sitzen und Gäste haben und so. Das sind ja tolle Events und die vermisse ich dann durchaus. Mhm. Aber die werden wir halt aller Voraussicht nach trotzdem haben, nur halt ein bisschen verteilter aufs Jahr, weißt du, oder auf den Sommer halt, dass es nicht innerhalb von 3 Tagen stattfindet, sondern innerhalb von 4 Wochen oder sowas. Mhm. Und das fände ich jetzt nicht schlimm.
Genau, absolute Zustimmung zu allem, was du gesagt hast.
Okay. Gut, dann lass uns weitermachen mit einem Hack. Wir haben ja vor einigen Wochen zuletzt bereits über einen Breach geredet, den es bei Capcom gab. Jetzt gibt es einen neuen Hack bei CD Projekt Red und wir haben von CD Projekt selbst darüber erfahren. Die haben nämlich unter anderem auf Twitter, aber auch in Pressemitteilungen gepostet, dass es eine, wie sie es nennen, Cyber-Attack gab auf ihre internen Systeme, dass ein ja, nicht identifizierter Hacker sie angegriffen hat, Zugriff aufs interne Netzwerk bekommen hat und auch Daten gestohlen hat. Sie sagen, sie haben intakte Backups und sind bereits in der Datenwiederherstellung. Sie wollen sich dem Hacker nicht beugen, weil es gibt so eine richtige, so eine Ransom-Note. Also der hat so eine, laut CD Projekt Red, so eine README hinterlassen. Die haben sie auch veröffentlicht. Sie haben auch schon die Polizei und so informiert, dass sich da gekümmert wird. Und diese Notiz des Hackers liest sich erstmal sehr, sehr interessant, weil der halt so diese Lead-Speak-Pounser-Nummer abfeiert. So. Also der sagt, glaube ich, wirklich Pwned in diesem in diesem Text und sagt halt, dass sie die Source-Codes gestohlen haben für Cyberpunk, für The Witcher 3, für Gwent, dass sie Dokumente über Administration und Human Resources gestohlen haben und sie drohen in diesem Schreiben mit der Veröffentlichung und dem Verkauf des Source-Codes und dem Leak der Daten und wollen, dass CD Projekt sie innerhalb von 48 Stunden kontaktiert. Aber CD Projekt haben gesagt, machen sie einfach nicht und haben dann via Twitter zum Beispiel nochmal geschrieben, dass ehemalige Mitarbeiter sich bei ihnen melden können, dass es aber bisher keine Hinweise darauf gibt, dass persönliche Daten gestohlen wurden. Und das ist eine krasse Situation.
Ja, eine gute und konsequente Reaktion aber von CDPR da drauf. Aber ja, also besonders das halt mit den Mitarbeitern ist halt das Üble, ne? Also, dass sie auch sogar über Twitter quasi schreiben mussten, hey, an ehemalige Mitarbeiter, wir haben keinen Hinweis darauf, dass irgendwie die Daten von euch auch gestohlen wurden, aber trotzdem hier die Warnung, dass es die Möglichkeit gibt. Und das ist ja wirklich sehr besorgniserregend, ne? Wenn du wirklich aus diesem System und aus dieser Firma schon raus bist und dann trotzdem noch auf diese Art und Weise so Konsequenzen da erfahren kannst, es ist wirklich ziemlich schlimm.
Ja, und auch so Sachen, dass sie schreiben ja wirklich Dokumente, Administration im administrativen Bereich, aber auch im so Human Resources Bereich. Also was genau wird denn da noch geleakt? Könnten da potenziell Schreiben drin sein, wo Leute sich halt an Human Resources gewendet haben und wo sowas dann veröffentlicht wird, das stelle ich mir auch extrem unangenehm vor, weil die Source Codes für die Spiele sind so das eine, aber wenn es dann an die privaten Sachen rangeht, das ist richtig bitter.
Genau, genau. Wie jetzt es eine Multimilliardenunternehmen gibt, ist so etwas, wo ich menschlich nur also bis zu einer gewissen Grenze wirklich mitleiden kann, aber wenn es halt wirklich um die privaten Schicksale geht, das ist natürlich furchtbar. Ja. Also ja, hoffen wir, das wird, soweit ich das gelesen habe, wird das ja gerade auch versucht zu verkaufen von denen an andere.
Ist, das Gerücht ist, dass das schon versteigert wurde sogar, die Source Codes unter anderem.
Hoffen wir, dass da die Verantwortlichen gefunden werden.
Genau, und viel mehr können wir dazu auch noch nicht sagen, weil so wie ich das gelesen habe, gibt es da noch kein allzu großes Update zu. Das ist in Entwicklung, diese Situation.
Genau.
Aber es ist halt krass, wir hatten halt erst vor kurzem mit Capcom eine andere riesige Firma, die gehackt wurde, wo ganz viele Sachen geleakt wurden. Und jetzt das, wo hier die Source Codes potenziell veröffentlicht werden und dann eben leider Gottes auch private Daten. Weil bei den Source Codes zum Beispiel zu spielen ist es, habe ich auch schon gelesen bei Leuten, dieses zweischneidige Schwert aus, ja, also Source Codes veröffentlichen ist eigentlich eine coole Sache, aber nicht gegen den Willen, also nicht stehlen.
Genau.
Und das ist, da erinnere ich mich irgendwie auch zurück an den Half-Life 2 Hack, falls du das noch im Kopf hast, wo der gesamte Source-Code von Half-Life 2 gestohlen wurde und das ja auch dann die Entwicklung wirklich noch mal verzögert hat. Das war ja auch ein richtiges Problem für Valve.
Ja, also da gab's ja nicht diese, da war eine andere Energie hinter. Ne? Also da wurde dann, soweit ich mich erinnere, zumindest irgendwie kein Bestechungsschreiben aufgesetzt. Da ging es auch nicht um private Daten oder so, sondern da hat dann einfach jemand gesagt, oh cool, Half-Life 2, veröffentliche jetzt einfach hier diese Demo davon.
Das war, glaube ich, sogar ein deutscher Hacker.
Das war ein Deutscher, genau. Und das gab, da gab es ja auch viel Diskussion, weil da Gabe Newell mit dem FBI zusammengearbeitet hat, um diesen Deutschen in die USA zu locken. Er hat damals ihm diesem Hacker, der irgendwie jugendlich war, eine Mail geschrieben, wo er gesagt hat, so, cool, komm mal bei uns vorbei, wir wollen irgendwie mit dir mal darüber reden. Und dann hat er halt natürlich gesagt, oh, cool, ja klar, kam dann in die USA und wurde dort sofort vom FBI festgenommen. Also auch da sind kritische Dinge passiert.
Fun. Gut, jetzt kommen wir wirklich zu ein bisschen schöneren Themen, auch wenn sie aus teilweise Zusammenhänge haben mit zum Beispiel diesem Capcom-Hack. Aber es gab jetzt auf dem taiwanesischen Ratings-Board wurden verschiedene Spiele geratet, was meistens ein Zeichen ist, dafür ist, dass die kurz vor dem Release stehen oder sich zumindest in dieser Phase befinden. Und da drunter ist unter anderem The Great Ace Attorney Chronicles für die PlayStation 4, die Switch und den PC. Und das sind diese Ace Attorney-Spiele, die im historischen Japan spielen, die es bisher nur in Japan gab. 2015 und 2017 sind die für den 3DS erschienen. Im November gab es ja dann eben diesen Capcom-Leak, der auch schon beinhaltete, dass diese Spiele kommen sollen, zusätzlich zu einer weiteren Trilogie-Veröffentlichung, also dass auch Ace Attorney 4 bis 6 auf aktuelle Plattformen gehoben werden sollen und dass es auch potenziell ein neues Ace Attorney geben wird. Und das legitimisiert ja diesen Leak nochmal, also das deckt sich damit. Und wäre super, super aufregend. Ich würde mich so freuen, wenn wir diese Spiele wirklich spielen können.
Ja, absolut same. Ich muss immer noch viel Ace Attorneys vorher nachholen. Aber diese Serie hat es verdient, jeden Erfolg zu feiern, den sie kann.
Ja, ich glaube, diese Great Ace Attorney kann man ja unabhängig von den
Das stimmt.
Anderen Ace Attorneys spielen. Also da muss man, glaube ich, die nicht alle gespielt haben. Neben The Great Ace Attorney waren auch so Sachen dabei wie Tales from the Borderlands, was für die Switch geratet wurde, oder Genshin Impact für PS5. Aber Tales from the Borderlands finde ich irgendwie spannend.
Das ist ja, also scheinbar werden diese ganzen Switch-Spiele irgendwie re-released und aktuell zugänglich gemacht. Und ne, ich sage es gerne, wenn ich die Chance bekomme, nutze ich sie gerne immer wieder, um zu sagen, dass Tales from the Borderlands nach Walking Dead Season 1 das beste Telltale-Spiel ist.
Ja, ist auf jeden Fall gehört zu den Besten. Aber mich freut das sehr. Ich hoffe, wir kriegen bald den offiziellen Ankündigungstrailer für The Great Ace Attorney, weil das wäre dann auch seit der letzten Trilogie-Veröffentlichung das erste Mal, dass wir was zu Ace Attorney von offizieller Seite hören. Und da frage ich mich auch, ob das möglicherweise parallel stattfindet mit auch der anderen Trilogie oder ob sie das jetzt so phasenweise machen. Weißt du, dass es jetzt erst Great Ace Attorney gibt, dann diese andere Trilogie ein paar Monate später oder so, weil das ja alles Teil von diesem Leak war, gehe ich jetzt mal zumindest ein bisschen davon aus, dass es auch stimmt. Und ich kann da gar nicht genug von haben. Meine Schätzung ist, dass das alles nur englische Texte haben wird, also dass wir leider keine deutschen Texte bekommen werden. Für die Trilogie, die veröffentlicht wurde, haben wir dann deutsche Texte bekommen, aber nur, weil es die halt schon damals gab. Also das war ja dann irgendwann ein Patch für die erste Phoenix Wright-Trilogie, der diese alten Texte reinbrachte. Und ich weiß nicht, ob sie wirklich neu auf Deutsch übersetzen werden, ob sie das Geld in die Hand nehmen. Ich wage es stark zu bezweifeln. Ich fände es super. Ja. Aber ich wage es stark zu bezweifeln.
Ja, also ich, gerade, also wenn ich jetzt so zu japanischen Filmen gucke, da gibt es ja irgendwie immer mehr. Ne? Wenn wir zu Atlus gucken mit Persona, wenn wir zu Final Fantasy gucken, wo es sogar die deutsche Sprachausgabe bekommt. Also auch so die weitere Lokalisierung wird schon immer mehr normalisiert. Also ich könnte es mir vorstellen.
Ich fände es der Hammer. Es wäre ja vor allem nicht mal groß Sprachausgabe. Viel Sprachausgabe haben die Spiele ja nicht. Es wäre wirklich Text.
Ja, genau.
Und ein großer Teil von mir will das auch einfach nur, damit ich mit Mats da das weiter Let's Playen kann. Auch wenn wir noch weit davon entfernt sind, an diesem Punkt zu sein. Aber naja. Gut, wir haben noch diverse kleinere Ankündigungen, Robin. Da möchte ich jetzt mal von dir für jede Ankündigung dein Hype-Level von 1 bis 10, okay? Nur ganz kurz.
Okay.
Crash Bandicoot 4 kommt auf den PC übers Battle.net, PlayStation 5 und Xbox Series S und X und die Switch mit 4K-Grafik-Updates, besseren Ladezeiten und das Upgrade ist kostenlos.
3.
Okay. Sonic the Hedgehog 2 ist angekündigt. Als Film kommt am 8. April 2022. Es gab einen ganz kurzen Teaser mit dem Logo.
10.
Ratchet & Clank Rift Apart hat einen Release-Termin bekommen. Wir bekommen das PS5-Spiel am 11. Juni 2021.
7.
Schön. Die gesamte Kingdom Hearts-Reihe wurde für den PC angekündigt.
1.
Sie kommt auf dem Epic Game Store, also ist exklusiv für den Epic Game Store. Es wird wirklich separat ein Spiel geben mit 1.5 und 2.5.
Ja.
Was auch, jetzt denke ich schon wieder, ich muss das eigentlich weiter.
Und die kosten auch super viel.
Ja, da wollte ich auch noch drauf kommen. Mhm. Muss alles eigentlich weiter erklären. Also 1.5 und 2.5, da hat man dann alles von Kingdom Hearts 1 bis 2, aber das sind eigentlich trotzdem irgendwie 6 Spiele oder so. Also da hat man schon sehr viel. Dann gibt's 2.8 Final Chapter Prologue. Frag nicht. Dann gibt es Teil 3 und sogar Melody of Memories kommt auf den PC. Alles am 30. März. 1.5 und 2.5 zusammen kosten 50 Euro, der Rest immer jeweils 60.
Ja, das ist sehr viel Geld. Für. Naja, man bekommt auch sehr, sehr viel Kingdom Hearts, muss man dazu sagen.
Ja.
Und man bekommt ein neues Epic Keyblade. Die haben ein neues Keyblade für die Epic-Version gebaut, was natürlich aufregend ist. Ja.
Ein Epic Games Sword?
Aber also es ist irgendwas, ja, ich kann nicht, also es sieht einfach aus wie so ein normales Keyblade, aber ist halt nur in der Epic-Version. Aber so oder so, es ist cool, dass es auf PC kommt. Und es, wenn es Epic exklusiv ist, ist es ja auch zu vermuten, dass Epic da vielleicht selbst ein bisschen quasi Square Enix versucht hat zu motivieren, das umzusetzen.
Also ich gehe stark davon aus, dass ich demnächst mit Sora in Fortnite droppen kann, Robin.
Oha. Ja, das wenn Sora in Fortnite ist, bevor er in Smash Bros. Ist, das hätte schon was.
Nee,
das
mit Disney haben sie ja schon die Koop. Das scheint ja immer so das Problem genannt zu werden für Smash.
Mhm.
Und das ist bei Fortnite nicht das Problem. So, Playtonic Games, die Macher von Yooka-Laylee, sind jetzt auch Publisher. Sie haben schon drei Devs gezeichnet, unterzeichnet, nämlich Aw Interactive, die Macher von Bullets Per Minute, Fabras, die Macher von Slicern und Okidokiko, die Macher von OK Golf. Und sie überlegen auch potenziell selbst zu publishen, aber, also ihre eigenen Spiele selbst zu publishen. Aber ja, sie sind jetzt Publisher. Hype Level 1 bis 10, Robin.
Ja, sie ist eine gute 6. 7.
Ja. Mich freut's für sie. Playtonic sind sympathisch. Das letzte Yooka-Laylee war super. Pokémon Diamond und Pearl Remakes kommen laut Gerüchten von Centro Pokémon. Sind das wohl die nächsten Spiele, die wir erwarten können? Diamant und Pearl waren die DS-Spiele und ist auch, glaube ich, somit die letzte Generation, die von den Hardcore-Pokémon-Fans wirklich gemocht wurde, weil die 3DS-Generation danach war ja nicht so beliebt. Aber wie ist dein Hype-Level für die Remakes?
Die DS-Generation, weil Schwarz war doch nicht 3DS, oder?
Nee, genau. Ja, Schwarz und Weiß kam danach noch.
Genau, okay. Ja, 8 schon. Also, ich habe die, glaube ich, nie. Ich glaube, das war das erste, das ich nicht mehr gespielt habe zum Launch. Wenn ich mich nicht irre, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, das war das erste, was ich nicht mehr gespielt habe, weil ich zu cool und alt wurde, um mich mit sowas wie mit Pokémon zu beschäftigen.
War bei mir auch so.
Deswegen, ich habe da auf jeden Fall Interesse reinzugucken, nur normalerweise richten sich ja diese Spiele dann nach dem letzten Mainline-Release, also wenn es dann wirklich einfach dann all das übernimmt von Schild und Schwert, was mir nicht gefallen hat, wäre es natürlich ein bisschen bitter, aber spielen würde ich trotzdem.
Ja, ich mochte ja Let's Go tatsächlich ganz gern und wäre hier auch voll dabei. Das Ding ist, ich habe ja Diamond and Pearl auch nicht gespielt und habe dann mal Platin nachgeholt auf dem DS oder versucht nachzuholen und fand zumindest den Anfang von dem Spiel sehr schwerfällig. Deswegen weiß ich nicht, wie sehr ich mich jetzt hier drauf freuen soll, aber ich nehme das gerne. Und als letztes, es kommt ja ein Demon Slayer-Spiel, also ein Spiel zum Anime von Cyber Connect 2. Da gab es jetzt erstes Gameplay und das sieht ohne große Überraschung genauso aus wie Ultimate Ninja Storm. Wie ist da dein Hype-Level, falls du es überhaupt gesehen hast?
Ich finde, das hab's gesehen und ich finde es super cool. Also, das ist ein 9, weil das ist halt wirklich einfach straight up Ultimate Ninja Storm. Das ist einfach Ultimate Ninja Storm 5, aber im Demon Slayer-Universum. Und Demon Slayer ist ja gerade der größte Manga und Anime der Welt. Ich habe jetzt gerade gestern erst ein Video gesehen zum aktuellen Stand von Shonen Jump. Wie heißt der nochmal, dieser Anime-YouTuber? Super Eyepatch Wolf ist so ein Anime-YouTuber, ein sehr guter, und der hat ein Video gemacht, das hieß The Current State of Shonen Jump 2021. Und da gibt's dann ja auch immer, also da thematisiert er immer die Rankings der Mangas von Shonen Jump und wie gut die sich verkaufen. Und da ist ja seit ewigen Zeiten immer One Piece ganz, ganz oben. Jetzt letztes Jahr war es irgendwie das erste Mal so, dass fast One Piece von Demon Slayer vom ersten Platz runtergehauen wurde. Und ich schaue gerade noch mal in sein Video rein, um die genaue Nummer zu haben, weil das will ich kurz, das passt zu gut, um es nicht kurz zu benennen. One Piece ist jetzt auf Platz 2 und ich habe jetzt die genaue Zahl leider nicht im Kopf, aber es sind, glaube ich, so knapp 7 bis 8 Millionen Sales, die One Piece hat auf Platz 1, wenn ich mich nicht irre. Demon Slayer hat 80 Millionen, was glaube ich. 82 Millionen. Die Platz 1 bis, ich guck's hier gerade, Platz 1 bis 22 der bestverkauften Mangas von Shonen Jump letztes Jahr. 1 bis 22 waren Volumes von Demon Slayer. Der Film, der Demon Slayer Film, ist der erfolgreichste Film ever in Japan. Also da passiert Unglaubliches mit dieser Serie. Also wirklich etwas, was es bei Dragon Ball nicht gab, was es bei One Piece noch nicht gab, was es bei Bleach noch nie gab. Hm. Er hat in diesem Video gesagt, wenn man das beste Jahr von Bleach, von Naruto und von One Piece nimmt und die addiert, haben die sich immer noch weniger verkauft als Demon Slayer in diesem einen Jahr. Also es ist wirklich unglaublich. Und deswegen habe ich absolut Interesse, endlich mal in diese Reihe hineinzugucken. Und es gibt ja den Anime, es gibt eine Staffel Anime. Und dann gibt es den Film, der nach dem Anime spielt. Und dann gibt es jetzt bald die zweite Staffel. Und der Manga ist auch vorbei. Der ist tatsächlich letztes Jahr mit diesem Erfolg beendet worden. Das heißt, es ist etwas, was man einfach super gucken und nachholen kann.
Das macht sehr interessant, weil diese Art von Zurückhaltung hast du normalerweise nicht bei solchen Erfolgsstorys.
Gerade in diesem Genre, der Shonen-Anime. Und dann halt zu sehen, dass dann auch noch Cyber Connect 2 ein Spiel dazu macht, das halt so sehr aussieht, wie Ultimate Ninja Storm spielerisch, wo ich dann halt die Hoffnung habe, dass es die Geschichte vielleicht auch nacherzählt in der Epic, die wir von Ultimate Ninja Storm gewohnt sind. Das fände ich super, 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 super cool.
Ha, also Hype Level 10?
Ja, schon. Da freue ich mich drauf. Das ist cool.
Okay, dann haben wir als Fazit Robins Hype-Level, maximales Hype-Level einerseits für Sonic the Hedgehog 2, was im Kino kommen wird am April 2022 und für Demon Slayer, das Spiel von Cyber Connect 2, das in meiner Hoffnung auch wieder eher das wird, was Naruto war, weil ich ja das nicht mochte, was Dragon Ball Kakarot zuletzt wurde.
Ich mochte es schon. Ich weiß auch wertzuschätzen, dass sie was Neues versuchen, aber ich bin trotzdem sehr glücklich darüber, dass sie zu der bewährten Formel zurückkehren.
Ich finde ja auch, Dragon Ball Z Kakarot ist ja jetzt kein beschissenes Spiel oder sowas, aber es hat mich einfach dann enttäuscht und sehr verloren, weil ich es dann doch recht langweilig finde. Mhm. Ich finde nur so schade, dass wir die ganze Zeit bei den Ultimate Ninja Storm Spielen so dachten, jetzt mal ein Dragon Ball Spiel, das so ist, und dann kriegen wir genau das Dragon Ball Spiel ist dann anders.
Ja, genau. Das ist auch mein Gedanke. Das ist schade. Ja.
Naja, gut. Das soll es gewesen sein mit den News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audible.de/hook bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für lau, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch audible.de/hook. Für Amazon haben wir ebenfalls einen Affiliate-Link, über den ihr Kram beim Online-Händler bestellen könnt. Also holt euch das Ringlicht mit Stativ, 10 Zoll Selfie-Ringlicht mit 5,2 Stativ und Telefonhalter, Dimmable LED, Ringlight, 3 Lichtfarben, 10 Helligkeitsstufen, 3000K bis 7000K für Livestream, YouTube, TikTok, Aufbewahrungstasche, das ihr schon immer haben wolltet. Oder halt die Next-Gen-Konsolen, die gehen auch. Und wo wir gerade bei Dingen sind, die ihr schon immer haben wolltet, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem Hook-Logo oder Shirts, Mousepads und Co. mit Comic-Designs von uns? Das gibt es alles bei unserem Get-Shirts-Shop, also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked, unserem Let's Play-Kanal Time to 3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch streamen wir jeden Mittwoch um 10.30 Uhr und jeden Freitag um 18 Uhr live. Robin hat etwa zuletzt Werewolf The Apocalypse Earthblood und ein weiteres Hitman 3 Level gezockt, während ich mal wieder mit der Dreamcast live war. Die Aufzeichnung der Streams findet ihr bei Time to 3 nebst neuer Folgen von Resident Evil 2 Remake mit Mats. Bei Hooked erschien indes das letzte Video zu den Spielen des Jahres 2020 mit Robins eigenen Gotis, die er euch in einem 1,5 Stunden langen Video präsentiert. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreon.com/hooked und steady.de/hooked möglich. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Miau, miau, miau. Es ist Zeit für die Spiele, die wir letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Und Verzeihung dafür.
Ich trank und bin fast verstorben an Wasser in meiner Lunge.
Ich habe da leider keine Kontrolle drüber. Das Spiel kam 2013 ursprünglich raus, also Super Mario 3D World, Bowser's Fury ist jetzt neu, aber Super Mario 3D World kam 2013 raus. Ich habe dem damals in meinem Test bei Giga 9 von 10 Punkte gegeben, weil ich es hervorragend fand. Und jetzt, was sie gemacht haben, ist dieses Hauptspiel re-released, tatsächlich mit ein paar Anpassungen, also auch spielerischen Anpassungen. Mhm. Und zusätzlich noch so eine Art, also Add-on ist eigentlich falsch. Eigentlich haben sie ein neues Spiel entwickelt und das aus irgendeinem Grund hier rangehangen und gesagt, das gehört jetzt hierzu, weil es halt diese Katzenthematik weiterführt, die 3D World eingefügt hat. 3D World ist selbst ein 3D-Mario-Spiel, in dem man immer aus einer festen Perspektive spielt, meistens aus so einer ISO-Perspektive von schräg oben, manchmal aber auch direkt von einer Vogelperspektive, manchmal auch von einer Seitenperspektive, wie klassische Mario-Spiele, wo sie dann Perspektivspielereien machen, und ist so eine Fortsetzung des Konzepts aus Super Mario 3D Land, was es ja auf dem 3DS gab. Und das fand und finde ich hervorragend, immer noch. Ich fand, das war ein super Spiel. Aber Bowser's Fury, und wir reden gleich noch über beides ein bisschen ausführlicher, Bowser's Fury ist was anderes. Bowser's Fury ist ein freies 3D-Mario-Spiel und ist eher so wie Super Mario Odyssey, dass du eine große Welt hast, also keine einzelnen Welten, du hast einfach eine große offene Welt, in der du Cat-Shines findest, was wiederum eine Anspielung, was wiederum, kommt deine Katze gerade?
Ja, ich glaube, man hört auf der Aufnahme sehr das Miauen.
Was wiederum eine Anspielung ist an Shines aus Super Mario Sunshine. Generell hat es viele Parallelen mit Super Mario Sunshine, weil auch Bowser Jr. wieder kommt mit seinem Pinsel. Und es ist super weird und auch spielerisch hebt es sich dahingehend dann stark ab von dem, was 3D World macht, weil du nicht feste Stages hast, sondern eine Welt, in der du halt kontinuierlich Shines sammelst und neue Parts freischaltest. Und das ist super eigenartig. Ich spiele das Spiel jetzt schon eine Weile, weil wir diesen Code schon recht früh bekommen haben und habe zuerst Bowser's Fury durchgespielt, weil ich ja 3D World schon kannte. Und als ich das durch hatte, war so richtig dieses Dammit, ich würde gern jetzt sofort mit jemandem drüber reden, weil Robin, ich finde dieses Paket, was sie hier geschürt haben, aus diesen beiden Spielen hervorragend.
Ja, wir haben ja oft kritisiert Nintendo für ihr Veröffentlichungsmantra, zu sagen, hier haben wir ein 5 bis 10 Jahre altes Spiel, hier haben wir 60 Euro, tauschen wir das doch miteinander, weil das einfach unfair oft erscheint und die Spiele auch selten günstiger werden. Das ist ja bei sehr vielen der Wii U-Releases so, dass die einfach Vollpreistitel sind, obwohl es oftmals schlicht Ports sind, die viele Jahre alt sind. Und hier ist es halt einer der ersten Titel, wo ich diesen Gedanken halt dann gar nicht habe, weil sie halt gesagt haben, okay, wir haben hier diesen veränderten, aber im Kern trotzdem einen Port der Wii U-Version dieses 7 Jahre alten Spieles, aber wir hauen hier halt noch ein kleines extra Mario-Spiel rein, ein unabhängiges davon. Und so, wenn ich so den Gedanken hätte, irgendwie, die würden Bowser's Fury für 30 Euro und Super Mario 3D World für 30 Euro verkaufen. Das fände ich halt komplett fein. Und das machen sie halt jetzt zusammen für 60 Euro in einem Paket. Ich finde es auch, das ist ein super Paket.
Ja, also ich bin da auch sehr begeistert von. Ich habe auch Super Mario 3D World noch mal sehr gern durchgespielt. Das ist gerade im Vergleich zu sowas wie Galaxy oder auch Odyssey ein bisschen klassischeres Mario. Aber es macht trotzdem super viel Spaß, weil sie sehr viele kreative Level-Ideen haben. Wie gesagt, sehr oft auch gerne mit Perspektive spielen und so. Und da ein extrem guter Flow entsteht. Also ich kann die wirklich, ich kann halt irgendwie 15 oder 20 Mario-Level von diesem Spiel hintereinander wegspielen, weil der Flow so gut ist. Weil ich da so richtig mich in Trance spiele sozusagen. Und bin dann auch fasziniert, erneut, selbst jetzt 2021, obwohl ich das schon 2013 war, einfach von der Optik des Spiels, weil das so smooth ist und alles so hübsch und die Oberflächendetails sind alle so toll und die Animationen sind so smooth. Also das ist, sieht auch richtig toll aus, das Spiel. Ich mag auch sehr diese teilweise diese Bowser-Levels, die mit so Neonlichtern und so daherkommen. Also da ist er ja schon in einem der ersten Bowser-Schlösser, kommt er ja mit so einem protzigen Wagen an, der böse Augen vorne dran hat und so und schmeißt dann so Bomben auf dich rauf. Irgendwie geben sie ihm dadurch noch mal ein bisschen Persönlichkeit, das mag ich sehr. Und ja, was eine der Änderungen ist, die sie getätigt haben, was ich auch mal selbst ausprobiert habe, indem ich die Wii U-Version parallel angeschmissen habe, sie haben das Spiel deutlich beschleunigt. Also das habe ich vorher gelesen, dass man schneller rennt mit allen Charakteren. Aber man fühlt es auch sehr stark. Also du bist wirklich deutlich schneller unterwegs. Sowohl, wenn du normal rennst, also einfach nur den Analogstick in eine Richtung drückst, als auch, wenn du wirklich anfängst zu sprinten. Das ist beides sehr viel schneller. Und das verändert das Spielgefühl. Es macht das Spiel, finde ich, ein Stücken schwerer.
Weil aber wenn du halt so schnell deutlich bist, spaßiger, finde ich.
Wenn du, genau, also ich mag das auch sehr. Ich bin ja sowieso ein Fan von schnelleren Plattformern, aber es ist wirklich noch mal was anderes. Also das möchte ich einfach nur mal betonen. Ich hatte am Anfang so eine Phase der Anpassung, wo ich wirklich manchmal einfach Fragezeichenblöcke verpasst habe, weil ich über sie hinausgeschossen bin, um von unten an sie ranzuspringen. Und da musste ich mich so ein bisschen dran gewöhnen. Und wenn man sich dann dran gewöhnt hat, dann macht das auch richtig Spaß. Dann hast du ja noch die verschiedenen Charaktere, ne? Du spielst ja nicht nur Mario, sondern auch Luigi, Peach und Toad. Und die haben quasi ihre Fähigkeiten aus Super Mario Bros. 2 übernommen. Also Peach kann zum Beispiel so ein bisschen schweben. Toad ist noch schneller, also ich habe fast nie Toad gespielt, weil holy shit. Und Luigi spielt sich, als ob er die ganze Zeit auf Eis läuft, was ich hasse. Ja, und was ich damals auch noch im Kopf habe, ist, dass der Multiplayer zwar sehr spaßig ist, aber auch absoluter Horror.
Ja, genau. Da komme ich dann ins Spiel, weil ich habe das bis zur Welt 4 mit Lucy gespielt. Also ich habe zuerst die erste Welt einmal alleine gespielt, einfach um das auszuprobieren. Und dann irgendwie ein, zwei Tage später hab ich dann mit Lucy das nochmal von neu gespielt und dann nochmal später weitergespielt, wie gesagt, bis zur vierten Welt gespielt. Und das ist dann auch so, ne, man muss halt immer auch in der richtigen Mut dafür sein, weil sowas, das kann sehr schnell auch sehr frustrierend werden, weil dann die eine Person das eine will, die andere Person das andere will, so. Aber wenn man in der richtigen Mut dafür ist, ist es halt großartig. Also wir hatten das unglaublich viel Spaß mit, weil es halt einfach so schön ist und so viele spielerische Ideen hat und so bunt und die Musik ist toll. Das ist wirklich eine wahre Wonne.
Ja, es ist, im Multiplayer habe ich das Gefühl, macht es dir ein bisschen zu leicht, deinen Mitspieler zu manipulieren.
Also das Spiel wird,
vor allem kommst du ja auch an diese Levels, wo du springst und Plattformen sich bewegen, wenn du springst.
Ja, genau,
da gibt es ja auch ein schönes Video bei Giga, wo wir das zu viert gespielt haben und zu viert war das der absolute Horror.
Ja. Das ist schon zu zweit, wird das Spiel natürlich einerseits deutlich einfacher, weil du einfach respawnen kannst, wenn du stirbst und die andere Person noch da ist, kannst du ohne irgendwelche Kosten einfach respawnen beim anderen Spieler. Aber die Platforming-Passagen selbst werden oftmals deutlich schwieriger zu zweit, eben durch das, was du gerade beschreibst. Oder wenn man einfach im Weg ist, eine Sache, die mir nicht gefällt, wo ich mir gehofft hätte, dass sie das ändern, was sie nicht gemacht haben, ist, dass du ja auch den anderen Spieler hochheben kannst und hochhebst mit der Taste, mit der du auch anfängst zu sprinten. Das heißt, wenn du an Leveln bist, wo es vielleicht mal ein bisschen enger ist, was in 3D World durchaus öfter passiert, und dann nebeneinander stehst und du anfängst zu sprinten, dann hebst du den anderen Spieler auf. Und das ist halt super nervig auf Dauer, für beide Leute. Aber vor allem für die andere Person, die dann halt nichts mehr machen kann, außer halt getragen zu werden. Und das ist halt echt doof. Also da hätte ich mir gewünscht, du hast halt so viele freie Knöpfe auf diesem Controller und ich weiß, dass es so ein bisschen auch Sinn der Sache ist, dass es alles sehr simpel ist, also simpel zu steuern ist, aber gib mir irgendwie die Option, vielleicht es auf eine andere Taste zu legen, weil das ist etwas, was immer wieder ziemlich nervt.
Ja, das verstehe ich. Ich habe es jetzt wirklich nur solo gespielt. Habe ja auch damals bei 3D World festgestellt, dass ich mehr Spaß da in dem Spiel tatsächlich habe, wenn ich es alleine spiele. Und auch als Solospiel ist es halt super, super gut gealtert. Und ich mag auch sehr, also einerseits mag ich die Geschwindigkeitsanpassung, andererseits mag ich, dass sie einen Fotomodus hinzugefügt haben. Und zwar so ziemlich den aus Super Mario Odyssey. Was toll ist, weil den gibt's jetzt in Bowser's Fury, aber den gibt's auch retroaktiv in Super Mario 3D World und das hatte die Wii U-Version nicht. Es ist halt, es ist einerseits recht kurz, also ich spiele natürlich auch viele Mario-Spiele und komme dann ganz gut durch und habe dann am Ende meine 100 Leben oder so, aber wenn ich jetzt die Zeit tracken würde, einfach nur um 3D World durchzuspielen im Sinne von, bis ich zu den Credits komme, dann sind das, glaube ich, nur 5 Stunden oder so. Also dann bist du echt schnell am Ende. Und da habe ich schon viele Extras gesammelt, also zwar nicht alle, aber trotzdem viele. Mhm. Und dann gibt es aber noch Bonuswelten. Und dann gibt es noch einen Bonus nach dem Bonus. Und
stimmt, da steckt halt ziemlich viel drin an Extras, ne?
Genau, da steckt sehr viel an Extras drin. Und das ist halt nice, dass du wirklich auch noch Sachen freischaltest nach den Credits. Das haben sie wieder sehr, sehr cool gemacht. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das gilt auch für Bowser's Fury. Also Bowser's Fury, oh, da ja, kannst du auch die Credits erreichen und danach noch ordentlich weiterspielen. Und das ist nochmal eine sehr andere Dynamik, weil Bowser's Fury bist du halt frei unterwegs und genau, hast diese auch diese schöne Charakterdynamik aus Mario und Bowser Jr., der jetzt Hilfe von Mario möchte, weil sein Vater irgendwie, ich habe schon wieder den Kontext vergessen, aber er ist irgendwie dem Chaos verfallen und ist so ein Riesenmonster geworden, so ein Kaiju, das sieht man ja auch auf den
Nobody.
Auf nein, aus Robin.
Sad.
Das sieht man ja auch auf dem ganzen Cover-Artwork und so. Und das ist halt super cool gemacht. Also man wiederholt zwar ziemlich viel in diesem Zusatzspiel. Also es hat ein sehr klares Schema. Haben ja die Mario-Spiele generell recht oft. Aber dadurch, dass es dann nicht zu lang ist, wurde ich dem nicht überdrüssig. Ich habe das komplett durch die Bank weg super gern gespielt. Und das war eine sehr schöne Abwechslung zu dem, was 3D World ist. Und eine sehr schöne Ergänzung zu dem, was uns zuletzt Super Mario Odyssey gegeben hat. Und ich find's auch irgendwo weird, dass wir das jetzt bekommen haben, statt einen Super Mario Odyssey Add-on.
Ja, es fühlt sich halt an wie ein Mario Odyssey. Also wenn dieses Spiel als DLC für Odyssey verkauft werden würde, dann sähe es halt ein bisschen anders aus, hätte ein bisschen anderen Grafikstil, hätte natürlich noch andere Fähigkeiten wegen der Cappy. Okay.
Ja.
Aber es fühlt sich trotzdem sehr wie ein Mix halt an, aus 3D World und aus Odyssey. Und es ist halt wirklich, ne, das muss man nochmal wirklich betonen, ein eigenes Spiel. Also du wählst am Anfang aus, wenn du dieses Paket startest, bekommst du als allererstes ein Menü, wo du rechts Bowser's Fury oder links 3D World auswählst. Und das sind unabhängig, die funktionieren unabhängig voneinander, die haben keine Zusammenhänge, außer halt, dass sie zusammen verkauft werden. Ich fand es auch, also ich bin ja mitten dabei. Ich habe jetzt irgendwie 25 Shines gesammelt, was ja auch so weird ist, weil das sind ja die aus Super Sunshine, ne? Die ja, Sterne Mario aus Sunshine, Super Mario genau. Sunshine.
Nur mit Katzenohren.
Genau, weil alles halt Katzenohren hat. Aber es ist halt wirklich wieder was Neues für Mario, weil das ja ein Open-World-Spiel im Grunde ist, ne? Die sagen hier halt wirklich, wir haben ja keine irgendwie Levelportale irgendeiner Form, sondern wir geben dir hier eine Welt, die du nach und nach freischaltest über ein etwas seltsames System, was dann aber schnell Sinn ergibt. Und in dieser offenen Welt haben wir dann, ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Gebiete es sind, aber halt unterschiedliche Gebiete. Und wenn du in dieses Gebiet reinrennst, dann wird dir angezeigt, was für einen Stern du da gerade sammeln kannst, ne? Also mit so einer kurzen Beschreibung, die du immer bei Mario spielen hast, wo du dir dann selbst erschließen musst, okay, das muss ich jetzt hier wahrscheinlich machen. Und wenn du dann rausrennst aus diesem Gebiet und wieder rein, ohne dass da irgendwie eine Ladezeit ist oder sonst irgendwas, sondern du gehst einfach vielleicht kurz in ein anderes Gebiet und gehst wieder in das vorherige dann rein, dann kann es halt sein, dass das dann anders aussieht. Also, dass du dann neue Gegner dort hast, die da gespawnt sind und dass dann halt so funktioniert, dass du dann so wieder andere Challenges machen musst, um an diesen Stern zu kommen. Und das fand ich super cool, wie dynamisch das war. Also, dass ich wirklich manchmal irgendwo was gemacht habe, um einen Stern zu sammeln, bin dann woanders hin und dann gemerkt, ah, warte mal, ich hab ja noch das da drüben, bin aber zurückgerannt und plötzlich war das einfach anders. Also die Levelarchitektur war dieselbe, aber plötzlich waren andere Viecher dort unterwegs und andere Herausforderungen sind entstanden. Fand ich super, super cool.
Ja, und diese Rekontextualisierung der Levels machen sie wirklich bis zum Schluss. Also, dass du dann auch noch mal zum Anfang quasi zurückkehrst und siehst, okay, jetzt kann ich hier noch mal was Neues machen und krieg noch mal mehr Catshines.
Cool.
Und es hat halt so ein bisschen das Ding von Odyssey, dass diese Catshines jetzt sehr dir hinterhergeschmissen werden teilweise, also ne, wie die Monde, die du in Odyssey gesammelt hast, da hast du ja auch so mega viele von bekommen. Mhm. Und hier sammelst du eben auch sehr viele dieser Catshines in sehr kurzer Folge teilweise. Und das wird dann halt, da gibt's dann nur eine kurze zelebrierende Animation und dann machst du direkt weiter. Ne? Also du wirst dann nicht aus irgendeinem Level rausgeschmissen oder so, sondern gehst in dem Level weiter. Und dadurch wirkt's halt wie eine extra große Version einer Odyssey-Welt. Aber es ist schon noch mal was anderes. Es ist wirklich so dieser Open-World-Aspekt. Ich wünschte, sie hätten aus Odyssey den Kostümshop übernommen, weil du mit deinen Münzen und deinem Leben hier, das ist wieder sehr egal, fürs gesamte Spiel. Mhm. Und ich mochte sehr in Odyssey, dass Münzen einfach benutzt wurden, um Kostüme zu kaufen. Das hätte ich hier auch sehr willkommen geheißen. Ich mag aber total den Detailreichtum dieses Spiels auch wieder. Es hat zwar die Sache, dass es die Auflösung teilweise krass runterskaliert. Also man merkt manchmal schon, dass das jetzt nicht irgendwie volle 1080p sind und auch nicht volle 60 Frames die Sekunde. Aber das hat es für mich zumindest wieder wettgemacht mit dem Detailreichtum, dass hier wirklich alles Katzenohren bekommt. Also nicht nur die Goombas und so, die ja auch in 3D World Katzenohren hatten, sondern auch die kleinen Vögel, die in der Welt rumfliegen. Mhm. Auf die kannst du ja raufzoomen mit dem Fotomodus. Selbst die haben hier Katzenohren. Und das, da bin ich ein großer Fan von.
Ja, es gibt kleine Katzen, die rumlaufen, die mit denen du kuscheln kannst, ja, wenn du selbst eine Katze bist. Es gibt hier allerdings auch eine große weinende Katzenmutter, die ihre Katzenbabys vermisst, was Lucy sofort zum Weinen gebracht hat, das zu sehen.
Oh no.
Also wirklich instantly. Also da eine Warnung für alle Katzenfreunde, weil die sind auch teilweise ganz gut versteckt. Also eine dieser Katzenmutter, die vermisst ihre Kinder noch immer, bis heute. da muss ich gleich nochmal weiter nachsuchen. Aber ja, ich bin auch komplett wirklich begeistert von diesem Paket. Sollte wirklich jeder, der Mario mag, sich näher angucken. Ja. Das ist wirklich hervorragend.
Ich hatte auch noch den Vorteil, ich habe halt diesen Trailer nicht gesehen. Ne? Also alles, was ich kannte, war wirklich nur dieses Artwork. Und dadurch war eine zentrale Spielmechanik mir einfach nicht bewusst vorher.
Ja.
Und über die habe ich mich noch sehr gefreut, die so ein bisschen das Showpiece ist. Das kennt ihr jetzt alle, wenn ihr den Trailer schon gesehen habt. Ich würde es mal trotzdem nicht nennen. Und es hat darüber hinaus aber auch noch in seinen Cutscenes noch ein paar schöne, belohnende Elemente. Ich mochte das Finale sehr gern.
Cutscene.
Also, oh. Ja. Da ist was, Robin, da ist was. Mhm. Und ja, würde quasi einfach nur auch für Bowser's Fury mein Fazit von damals wiederholen, von 2013, meine 9 von 10.
Ja.
Das ist hervorragend.
Es ist Cutscene, ich hab's.
Okay, schön, Robin, dankeschön.
Cutscene.
Von Katzen kommen wir jetzt im weitesten Sinne zu Hunden oder zu Wölfen, nämlich zu Werewolf, The Apocalypse, Earthblood. Wiederhole, das Spiel heißt Werewolf, Doppelpunkt, The Apocalypse, Bindestrich, Earthblood. Und das habe ich erst vor kurzem gelesen, das war mir vorher gar nicht bewusst, ist von Cyanide, den Machern von so Styx oder dem Game of Thrones Spiel, dem einen.
Ja, und den Fahrradmanagern, den Cycling-Managern, Tour de France und so.
Genau, das kommt jetzt für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Series. 40 bis 50 Euro, je nachdem, wo man es kauft. Du hast es gespielt, hast es sogar schon im Stream gespielt. Und ja, Cyanide sind ein bisschen bekannt dafür, oft viel vorzuhaben und so die Hälfte davon zu erreichen. Also sie machen manchmal Liebhaberspiele, aber Spiele, die nie so richtig beliebt werden. Wo ordnet sich da Werewolf, The Apocalypse, Earthblood ein, Robin?
Also auf jeden Fall bei Cyanide auf der unteren Skala. Weil man muss sagen, also ich habe diese Sticks-Spiele selbst nur ein bisschen gespielt. Oh, Entschuldigung. Eine Katze attackiert das Mikro und jetzt ist sie weg. Ich habe die Sticks-Spiele wirklich nur so ein bisschen nebenbei ausprobiert, aber nie so richtig dediziert gespielt. Aber ich fand immer, die sahen ganz nett aus und das war irgendwie eine nette Idee, mit der sie da gespielt haben. Und Werewolf versucht halt im Kern was Ähnliches, indem es auch zu großen Teilen ein Stealth-Spiel ist, aber halt ein unfassbar simples und reduziertes, wo du keine Sachen, also du kannst nichts machen, außer halt hinter Gegnern zu laufen und X zu drücken, um die auszuschalten. Und du kannst noch mit einem Armbrust, für die du 3 Schuss hast, den Leuten in den Kopf schießen aus der Ferne und that's it. Du hast keine Tools, du hast keine Bewegungsoption, du kannst nicht, also das Spiel gibt vor, wann du schleichst und nichts. Also wenn du schleichst, kannst du auch nicht aufhören zu schleichen und dich hinstellen, sondern du schleichst dann halt. Es ist alles sehr, 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 sehr simpel. Und dadurch auch einfach ein bisschen langweilig recht schnell. Ich mag es aber trotzdem ziemlich gerne. Weil es so, also das sieht man im Stream sehr gut. Den könnt ihr auf Time to 3 gucken, falls ihr den nicht gesehen habt. Das Spiel hat diesen Trash-Faktor, den ich sehr mag. Es erzählt eine furchtbare Geschichte. Unglaublich simple Geschichte und versucht, die zu sowas Großem aufzubauschen, wo es die, also das größte, die stereotypste böse Firma, an die ich mich seit langer Zeit erinnern kann, gibt es hier, wo halt gesagt wird, wir machen jetzt grünen Strom, yay! Und dann triffst du einen CEO dieser Firma heimlich und der wirklich sitzt im Grunde auf seinem großen Kingdom Hearts Thron, lacht in sich hinein und so, ja, diese Idioten, wir wollen doch eigentlich die Welt zerstören und jetzt glauben die, wir sind nett. Also so subtil wird das hier gehandelt. Mhm. Und du bist halt der Verteidiger der Natur und musst dann diese böse Firma, die von bösen Dämonen unterstützt wird, besiegen. Und das ist egal, was da passiert. Alle Klischees, also im Chat war es sehr, sehr lustig im Stream, weil im Chat wurden immer wieder Plotpoints einfach geraten und die waren immer korrekt. Ja. Alles, was dort gesagt wird, was als nächstes passiert, ist auch immer passiert. Und es gab auch Plotpoints, die geraten wurden, von denen ich nicht wusste, dass sie stimmen. Aber mittlerweile habe ich ein bisschen weitergespielt und sie haben sich mittlerweile als wahr herausgestellt. Also hier wird wirklich erzählerisch gar nichts gemacht. Es ist inzwischen immer wieder ganz lustig, weil es auch so schlechtes Voice-Acting hat. Dass hier irgendwie die Ehefrau stirbt, sie wird gefritscht und der Hauptcharakter reagiert damit mit einem phänomenal emotionalen Oh no. Und solche Sachen sind halt immer wieder ziemlich lustig. Aber warum ich das Spiel irgendwie so spaßig dann auch immer noch finde, in kleinen Dosen.
Ja, bitte? ich wollte gerade auch schon die Frage einwerfen, ja. aber Werwölfe.
Genau, Werwölfe. Du spielst halt einen Werwolf und du hast halt diese Stealth-Sequenzen, in denen du rumstealthst. Mhm. Aber es gibt ein paar Ausnahmen, aber in so 90% der Fälle, in denen du rumstealthst, hast du halt die Möglichkeit, RB oder R1 zu drücken, um zum Werwolf zu werden, jederzeit. Und halt sagen kannst, nee, genug gestealthed, ich werde jetzt zu einem riesigen Werwolf, der seine Gegner völlig auseinander nimmt und zerschnetzelt, anstatt sie leise als Mensch auszuschalten. Mhm. Und auch das ist jetzt nicht kein unglaublich tolles Character-Action-Game. Aber es macht Spaß, weil es so schön reinhaut. Du bist halt dieses gigantische Monsterwesen und wenn du einen Gegner triffst, was halt zu 90% einfach Menschen sind, gegen die du kämpfst, dann entsteht so eine gigantische Blutspratzer und Blutwolke, die dann auch auf dem Boden sich verteilt. Mhm. Leider Gottes werden die Gegner, also es gibt keinen Gore wirklich. Die Gegner verlieren keine Körperteile oder werden in zwei geteilt oder sowas wie in X-Men Origins Wolverine. Das hätte hier noch sehr, sehr gut zu gepasst, zu dieser Spielerfahrung. In diesem Falle bleiben die aber ganz, aber fliegen einfach durch die Gegend und es spratzt halt. Aber allein das gibt mir genug Trefferfeedback und macht mir genug Spaß, damit ich an diesen Kämpfen für eine Stunde am Stück oder eine Dreiviertelstunde am Stück immer Spaß habe, so für ein Level. Und dann, wenn ich ein Level gespielt habe, habe ich wieder genug. Und dann spiele ich am nächsten Tag das nächste Level. Und ich bin jetzt langsam beim Ende. Das Spiel hat wirklich keine einzige weitere Idee. Abgesehen davon, dass du nicht immer gleich in Räume läufst und stealthst, bis du nicht mehr stealthst und die Gegner dann mit deinen Krallen platt machst. Aber diese eine Idee, die es hat, ist nett genug, dass es mir Spaß macht. Sie ist nicht nett genug, dass sie 50 Euro wert ist. Das muss ich auch betonen. Aber wenn ihr das mal irgendwie, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass es lange dauert, bis es dann irgendwie für 10 Euro oder für 15 Euro mal zu haben ist, dann also wenn ich dafür für 15 Euro bezahlt hätte, wäre ich zufrieden.
Ja, es ist, mich erinnert das auch ein bisschen, was du erzählst, an sowas wie Prototype, wo man so diese ganz simple martialische Freude hat. Und Prototype hat dann natürlich noch ein bisschen mehr.
Ja, deutlich besseres Spiel.
So an Optionen für dich. Aber ich finde auch irgendwie lustig zu sagen, wir machen ein Stealth-Spiel und machen so einen, im Wesentlichen einen Fuck-Stealth-Knopf.
Ja,
den gibt's. Wo du sagst, so, nee, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr auf Stealth. Und dann wirst du halt zu einem Werwolf und machst alles kaputt.
Das Spiel ist halt auch ganz interessant, denn es hat ganz halt den Anschein, als ob die Leute, als ob hier die viel, viel mehr vorhatten, als es hier gibt. Ja. Weil du halt so ganz viele Versatzstücke aus anderen Spielen drin hast. Du hast ein Dialogsystem, so BioWare-mäßig, das völlig irrelevant ist. Also du hast keine Entscheidungen, was dir gesagt wird, ist egal, gibt's aber. Du hast Hub-Welten. Zwischen den Leveln kehrst du immer wieder in eine Hub-Welt zurück, in einem Wald, wo dein Wolfsclan quasi wohnt. Und die ist riesig, also diese Hubwelt ist voll groß, dieser Wald verbindet 3-4 Level miteinander, wo du dann auch frei von dem einen Level ins andere rennst und bekommst dann dort auch drei Sidequests, die einfach nur daraus bestehen, finde 5 XY. Ja, finde 5 Geister, finde 5 Tiere. Und dann rennst du einfach blind durch diesen gigantischen Waldlabyrinth, bis du irgendwie diesen NPC-Gegenstand oder diesen Sidequest-Gegenstand oder diesen Sidequest-NPC findest. Hat keinen wirklichen Sinn, aber ist da. Also, ne, so, all diese Stücke, die nie zu einem großen Spiel werden, das Sinn ergibt, aber sondern wo es so scheint, ob sie vielleicht mal ein Rollenspiel machen wollten, ein großes, aber dann gemerkt haben, dass sie nur 2 Millionen Dollar Budget haben und dann stattdessen das draus gemacht haben, aber diese Ideen trotzdem so ein bisschen umsetzen wollten. Es ist sehr, sehr faszinierend.
Okay, dann an der Stelle nochmal die Empfehlung für den Stream. Bei Time to 3 könnt ihr euch die Aufzeichnung angucken und bei uns auf Twitch. Da kriegt ihr nochmal einen Eindruck davon, was dieses Spiel so ist und könnt das mit dem Chat zusammen nochmal neu erleben.
Mhm, genau.
Okay, dann kommen wir hoffentlich zu einem besseren Spiel, Fragezeichen. Du hast nämlich noch zwei kleinere Titel gespielt. Das eine hört auf den Namen Blue Fire. Gibt es für PC und Switch, kostet je nach Plattform 17 bis 20 Euro und ist, soweit ich weiß, so eine Art 3D-Plattformer, ein kleiner?
Ja, so klein ist er tatsächlich gar nicht. Also das Spiel ist gar nicht mal so klein. Es ist eine Mischung aus vielen Ideen, aber das Spiel schafft das Wunderbare, dass es aus diesen Mischung von Ideen was dann sehr Eigenes macht. Das Spiel kann man am einfachsten beschreiben, indem man die Inspiration kurz erwähnt. Die da sind Hollow Knight, vor allen Dingen in seinen Menüs und in seinem Design des Main Characters. Wir haben sehr viel Zelda in der Struktur der Dungeons. Und wir haben Dark Souls in der Struktur der Welt. Nämlich wie die Dungeons verbunden sind und wie dann die Welt darum aufgebaut ist. Und in der Kombination wird da ein super einzigartiges und, wie ich finde, sehr spaßiges Spiel raus. Ich habe da bisher 6 Stunden mit verbracht und werde heute auch noch weiterspielen. Ich hätte es vermutlich schon weitergespielt und vielleicht auch durchgespielt, aber ich konnte es erst gestern wieder anwerfen, denn die PC-Version, die ich habe, ist mir ständig abgestürzt. Und dieses Spiel ist halt ein immer mal wieder recht, also es ist jetzt nicht unglaublich schwierig, aber jetzt auch nicht super einfach. Und wenn du da am falschen Zeitpunkt stirbst und dein Spiel abstürzt und deswegen Progress verlierst, kann das sehr, 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 sehr frustrierend sein. Mhm. Und deswegen, das ist mir 2-mal passiert, dass es abgestürzt ist an Momenten, wo es nicht so schlimm war. Und ich dann gesagt habe, so, bevor ich mich jetzt übelst frustriere, indem es am Fallschirm abstürzt, lasse ich jetzt erstmal sein. Und habe das Spiel dann liegen lassen. Und dann kam am Sonntag aber ein Patch, der genau diese Abstürze angehen wollte. Und tatsächlich hatte ich auch seitdem keinen mehr. Ich habe gestern 2-3 Stunden gespielt, ja, und hatte keine Abstürze mehr, was sehr gut war. Also du hast diese 3 Inspirationen. Du hast auch das Kampfsystem, ist auch eines von Zelda. Ne? Du hast einen Lock-on-Button, den du hältst und dann kommen schwarze Balken oben unten und dann hast du deinen Ausweichknopf, wenn du zur Seite ausweichst und deine simple Angriffskombo und noch einen Fernkampf-Button und das war's. Also auch da recht simpel, aber spaßig, eben wie auch bei so einem Zelda-Kampfsystem. Diese Spiele, die ihr Level-Design so ein bisschen von Dark Souls übernehmen, also du hast eine zwar große offene Welt, die aber trotzdem übersichtlich bleibt mit ihren unterschiedlichen Gegenden und die dann alle miteinander verbindet und du schaltest dann Shortcuts frei, Abkürzungen zwischen den unterschiedlichen Gebieten frei und merkst dann so nach und nach, wie alles zusammenhängt und das ist dann in sich befriedigend. Diese Spiele sind ja fast immer eigentlich kampffokussiert, ne, weil sie dann ja auch den Kampf so oft von Dark Souls kopieren. Und das fand ich total erfrischend, dass halt dieses Spiel das nicht macht. Das Spiel hat die Kämpfe und du kämpfst auch viel, aber wie gesagt, es ist eher so lockeres Zelda-Kämpfen, das simpel ist und sehr viel Spaß macht. Und der große Fokus, wo es dann wirklich herausfordernd wird, ist dann im 3D-Platforming, wo es sich die zur Aufgabe nimmt, so ein bisschen so dieses schnelle, anspruchsvolle Platforming eines Hollow Knight oder eines Super Meat Boys in ein 3D Adventure zu packen. Und das schafft's für mich halt voll. Und das schafft's für mich dann auch aus dem Grund voll, weil es so gut zu diesem Level-Design passt. Denn so ein bisschen inhärent zu Dark Souls gehört dann ja auch, dass du in Gebiete gehst, wo du noch nicht so richtig weiterkommst, weil in Dark Souls sind dann die Gegner zu stark, ja, oder dir fehlt irgendeine Fähigkeit. Deswegen kommst du später hier. Und hier machen sie das dann halt über Platforming, dass ich dann in vielen Passagen unterwegs war, wo ich mich super anstrengen musste, wo ich schon so gemerkt habe, hier sollte ich, glaube ich, gerade noch nicht hin, oder ich sag mal, hier muss ich jetzt noch nicht hin. Aber indem ich gut geplattformt habe, konnte ich trotzdem das Level entlang springen. Ab und zu so ein bisschen, da hatte ich das Gefühl, Sequence breake ich hier gerade, also springe ich hier gerade an Gegnern entlang, wo ich gar nicht lang springen soll, aber das war eher so im Hinterkopf. Es scheint mir sehr offensichtlich, dass die Entwickler schon sagen, doch, mach das, wenn du machen kannst. Aber dann später schalte ich halt Fähigkeiten wie zum Beispiel einen Wallrun frei, der das dann natürlich alles komplett neu kontextualisiert. Oder einen Doppelsprung, ja, also das sind jetzt nur zwei Sachen, mehr sage ich jetzt nicht, wo du halt wirklich grundsätzlich an der Spielmechanik Dinge veränderst und dann halt plötzlich dann viel einfacher auch in Gebiete kommst, wo du vorher nicht reingekommen bist. Aber dass es mir trotzdem eine Möglichkeit gibt, durch geschicktes Platforming früher schon in Gebiete zu kommen und dann die Belohnungen dort einzusacken. Das fand ich super, super befriedigend. Hat mir super viel Spaß gemacht. Mhm. Das Spiel macht auch was Cleveres, indem es die schwersten Herausforderungen nicht dir in den Weg packt für die Main Progression, dass du halt früh dann sagst, okay, hier hänge ich einfach fest, das macht mir keinen Spaß, scheiße. Sondern es bietet dir eine Grundherausforderung in seinen Level-Designs und in seinen Dungeons. Aber es hat immer wieder, du findest immer wieder Statuen im Spiel. Da gibt es mehrere Dutzend von scheinbar. Und wenn du diese Statuen, kannst du dann, mit denen kannst du interagieren und dann kommst du in so ein, in so ein eigenes Level. Also da gibt's eine Ladezeit und dann bist du in so einem eigenen, wie so ein Trial-Level, wo einfach du schwebende Plattformen hast und gesagt wird, so, hier platformst du jetzt einfach. Hier kümmern wir uns nicht um eine Kontextualisierung in der sonstigen Spielwelt. Hier ist einfach ein abgetrenntes Level, wo es 30 Gegenstände zu sammeln gibt in jedem dieser Level und wo du dann am besten alle sammeln kannst, aber nicht musst. Und dann am Ende bekommst du einen Health-Upgrade, wenn du das erfolgreich abschließt. Und die beginnen easy. Du siehst auch immer ein Difficulty-Ranking, wenn du da startest. Aber gestern habe ich wirklich 1,5 Stunden mit einem dieser Level verbracht, hab's nicht geschafft. Hab dann einfach aufgegeben.
Holy shit.
Ja, weil die dann, das war dann eine, das halt das, der höchste Schwierigkeitsgrad, aber hatte voll viel Freude trotzdem damit und ich konnte dann einfach sagen, okay, ich hab das jetzt nicht, jetzt macht's mir keinen Spaß mehr und hab's halt liegen lassen und komm vielleicht später nochmal oder ich lasse es komplett liegen und kann einfach trotzdem das Spiel weiterspielen. Und ich finde, das ist sehr, sehr, sehr clever, dass sie nicht die Hauptprogression an diesem extrem schwierigen Herausforderung koppeln, sondern sagen, wir haben das hier drin, aber du musst damit nicht interagieren, wenn du nicht willst.
Okay. Ja, klingt doch aber insgesamt nach einem richtig guten 3D-Plattformer. Ich habe mir gerade parallel auch so ein bisschen Footage angeguckt und es ist wirklich auch ein recht schnelles Spiel. Mhm. Und es wirkt auch teilweise so ein bisschen, also sie geben dir ja diese Freiheiten im Platforming ganz offensichtlich, auch durch die Fähigkeiten, die du nach und nach bekommst. Mhm. Wo ich dann sehr sehe, was du gerade meintest mit diesem, okay, mache ich hier gerade, umgehe ich hier gerade etwas, das ich nicht umgehen sollte, weil es ja halt die Möglichkeiten dazu gibt. Und da sehe ich total, wie das auch einfach, also wie da so inhärent dann die Herausforderung ist, wenn du irgendwie was siehst in der Umwelt und denkst, oh, da komme ich doch hin.
Ja, genau. Und das macht halt voll Spaß. Und es macht total Spaß, dann diese Welt ständig in einem neuen Licht zu erblicken, wenn du halt neue, neue Fähigkeiten bekommst. Ich mag tatsächlich auch den Grafikstil mittlerweile sehr. Also es hat, du triffst überraschend viele Charaktere, mit denen du auch reden kannst. Im Kern erzählt es sich auch wieder so ein bisschen wie so ein Souls-Game, in dem du nicht so wirklich viel weißt über diese Welt. Aber es redet dann deutlich mehr als ein klassisches Souls-Game und du triffst deutlich mehr Charaktere, die dir einfach auch Plot-Details erzählen für so ein Souls-Game. Aber daran hatte ich voll Freude. Also diese Character-Designs sind immer wieder total cute und schön, sodass ich auch wirklich Spaß daran hatte, die zu entdecken und mit denen dann zu reden und zu gucken, was sie zum Verkaufen haben. Ja, ich bin da echt sehr, 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 sehr angetan von, wie ihr vielleicht merkt.
Das freut mich.
Ja.
Und du hast noch ein weiteres Spiel gespielt, das sehr interessant klingt. Es hört auf den Namen Olija, O-L-I-J-A. Gibt es jetzt auf Steam, auf PlayStation 4, auf Xbox One und auf der Switch, so wie ich das gesehen habe. Kostet 15 Euro und ist ein Spiel, das einen sehr schönen, aber simplen Pixel-Look hat. Und du erzählst uns am besten mal mehr. Was ist denn Olija und wie findest du es?
Olija ist auch ein bisschen schwer zu beschreiben, aber es war auch ein Spiel, was ich nur gesehen habe, wie es aussieht und mir dachte, ja, das möchte ich gerne haben. Und habe es angefragt und jetzt auch schon 2-3 Stunden gespielt. Das ist wohl kein sehr langes Spiel. Also ich bin da jetzt, glaube ich, dann auch demnächst mit fertig, so noch irgendwie dann 4-5 Stunden. Aber habe bisher sehr, sehr viel Freude damit. Es ist im Kern ein Side-Scroll Plattformer mit auch viel Kampf, aber hat ein, zwei Mechaniken, die das sehr einzigartig und interessant machen. Du hast nämlich im Kern, nicht von Anfang an, aber bekommst dann schnell einen Speer. Und diesen Speer kannst du werfen. Und wenn du damit einen Gegner triffst oder bestimmte Dinge in der Umgebung, dann bleibt dieser Speer da drin stecken und du kannst dann nochmal die Wurftaste drücken, um zu deinem Speer hinzufliegen. Ja, also dahin, wo der dann war. Oder du kannst den Speer zu dir zurückrufen. Und dadurch hast du quasi einen Angriff, der gleichzeitig Bewegungsoption ist. Was die Kämpfe unglaublich schnell und spektakulär macht. Dazu hat so ein, also so ein Gefühl von Nidhogg die ganze Zeit auch. Durch den Grafikstil, glaube ich, viel. Und Physikspielereien, weil es hat auch eine Physik-Engine und Gegner fliegen tatsächlich durch die Gegend. Also wenn du die zum richtigen Zeitpunkt wegtrittst, dann können die wirklich durch die Gegend fliegen. Und wenn die dann in den richtigen Ort fliegen und irgendwo hängen bleiben oder in Stacheln fliegen, dann nehmen die dann auch Schaden oder sterben da. Das ist dann alles sehr schnell, sehr chaotisch, aber immer spaßig, diese Kämpfe. Diese Kämpfe sind aber eher unterstützend für den Rest des Spiels, der sehr auf Erkundung ausgelegt ist und auf atmosphärisches Storytelling überraschenderweise. Das ist eine große Stärke dieses Spiels, denn es ist wirklich wunderschön animiert. Es hat einen sehr grobkörnigen Pixel-Look, also mit sehr großen Pixeln.
Auch ich finde, es erinnert mich immer ein bisschen an Swords and Sorcery, so in die Richtung.
Genau, das hatte ich auch, oder tatsächlich auch Nidhogg, der erste Teil, ja, nicht der zweite. Ja, genau. Aber ist dann wahnsinnig detailliert animiert. Also mehr noch, als ich das bei Spielen in diesem Grafikstil oftmals gewohnt bin. Und das fand ich halt, das sieht halt immer wieder super, super toll aus.
Ja, und bei den Animationen muss ich immer ein bisschen an sowas wie Heart of Darkness denken. Ja,
genau, genau. Ich auch exakt. Und das ist eine super tolle Kombination, die dann auch komplett genutzt wird für richtig schönes Storytelling, wo die Kamera immer mal wieder ganz nah ranzoomt oder auch ganz weit rauszoomt und Charaktere, also du bist ein gestrandeter Captain eines Schiffes, der seine Crew in einer ihm fremden Welt quasi retten will und währenddessen auch so eine Königin, die oder eine Prinzessin dieses Landes, das ist sie, das ist Olija, die Namensgeberin des Spieles, so ein bisschen durch das Land. Also du verfolgst sie nicht wirklich, aber schon so ein bisschen. Es ist schwierig. Es ist alles auch so ein bisschen. Also es spricht sich oft nicht aus, ja, sondern oft siehst du, was passiert und musst dir so ein bisschen selbst zusammensetzen, was da gerade genau erzählt wird. Aber es hat auch Texte und es erzählt sich auch über Texte und die sind auch toll geschrieben. Es ist sehr, sehr atmosphärisch und dunkel. Du hast so ein Cosmic-Horror-Element hier drin mit den Bösewichten, die sehr gruselig sind und erneut sehr cool animiert sind. Also erzählerisch bin ich da voll dabei und es macht mir toll, voll Spaß zu sehen, was sie sich da auch inszenatorisch als nächstes einfallen lassen. Spielerisch neben dem Kampf hast du halt die Erkundung, wo du auf unterschiedliche Inseln gehst. Du hast so ein kleines Boot, was dich zu unterschiedlichen Inseln fährt, was quasi die Level sind. Und auf diesen Inseln musst du dann halt dich halt umgucken nach Schlüsseln, die dann eine große Tür öffnen, wo dann halt der Endboss hinterwartet, denke ich mal. Und durch diese Bewegungsoption mit dem Speer macht es voll Spaß, diese Level zu erkunden. Sie lassen sich da auch einfach super viel einfallen, dass du dann irgendwie, okay, hier ist so ein weirder, schwarzer Blob mit einem Mund an der Wand, rennst du zu dem hin. Ja, dann schluckt dich dieser, dann macht dieser große Mund, wird größer, schluckt dich, also packt dich und schluckt dich runter. Und dann bemerkst du, dass es so ein kleineres schwarzes Wesen an einem anderen Teil des Levels geht, das dich dann wieder ausspuckt. Das ist so ein Spielelement, wo man zuerst halt nicht mit rechnet, aber was erneut dann die Erkundung so ein bisschen rekontextualisiert. Und das macht das Spiel immer wieder. Das ist mit so kleinen, einzigartigen Ideen, dir irgendwie neue Werkzeuge an die Hand gibt, um diese Spielwelt zu erkunden. Und macht mir super viel Freude. Also es ist ein weiteres Spiel. Ich habe gerade nur Spiele, die mir viel Spaß machen und Werewolf. Ein weiteres Spiel, ganz kleines Spiel, das auch günstig ist, wo ich sagen würde, falls ihr so einen 2D-Plattformer mit Kampfelementen und Erkundungen haben wollt, die dann vielleicht auch noch eine coole Geschichte erzählt, das ist das perfekte Spiel dafür.
Es klingt nach was sehr Eigenem. Ich finde schön, wie unterschiedlich die Spiele sind, über die wir reden, dass wir von Super Mario kommen zu einem Werwolf-Spiel mit Stealth-Elementen, dann zu einem Plattformer mit sehr viel sehr viel Freiheit in der Bewegung und jetzt zu einem Speer-Physik-Kampf, aber auch Erkundungsspiel. mag ich sehr. Klingt auch super sympathisch, das Spiel. Also freut mich sehr, dass das dann auch direkt bei dir zündet. Mhm. Olija heißt das, wie gesagt. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so ausspricht.
Ich glaube, also im Spiel gibt es eine Sprachausgabe, aber die sprechen eine Fantasy-Sprache und sind eher so Growls und sowas. Und deswegen ist es schwer zu genau zu übersetzen, aber es klingt schon, wenn sie den Namen sagen, klingt es auch sehr wie Olija. Also es scheint richtig zu sein.
Okay, okay. Genau. Dann schreibt euch das auch mit auf die Liste neben Blue Fire. Von mir gibt es jetzt noch ein Fazit zu einem Spiel, über das wir jetzt schon oft gesprochen haben. Deswegen will ich das gar nicht so lang werden lassen. Nämlich Yakuza Like a Dragon habe ich jetzt auch endlich durchgespielt. Habe festgestellt, dass das, glaube ich, mehr spoilert über die anderen Yakuzas, als ich erst dachte. Also zumindest sind da ein paar dann Anspielungen und Charaktere da gewesen, bei denen ich jetzt nicht dachte, dass sie dann doch da sind. Macht jetzt aber nichts, ne? Ist ja eigentlich Yakuza 7, nur hier wird's ja als Like a Dragon vermarktet, wie so ein Reboot. Hat ja aber spielerisch tatsächlich diesen Reboot-Charakter. Und ich mochte das Ende aus einer erzählerischen Perspektive sehr gern. Generell bin ich bei der Story voll dabei. Die hat ja am Anfang nur mal ein bisschen ihre Längen, was mich tatsächlich gar nicht so sehr gestört hat. Aber dann halt richtig in Fahrt kommt. Und so ein bisschen auch am Ende finde ich, also nicht direkt am Ende, aber so im zweiten, im letzten Drittel der Story, auch gerne mal ein bisschen neandert, wo sie an verschiedenen Punkten unterwegs ist und ich da den Fokus nicht so ganz gesehen habe. Mhm. Aber ich finde, es kommt alles sehr befriedigend zusammen.
Oh ja.
Also der Payoff ist auf jeden Fall da.
Oh ja.
Und da hat es mich dann schon sehr abgeholt. Da mochte ich es aus erzählerischer Perspektive wirklich sehr, sehr gern.
Ja.
Was ich nicht so mag, ist einfach das Kampfsystem. Also am Ende des Spiels hatte ich wirklich keinen Spaß mehr daran.
Oh, okay.
Da war es für mich wirklich dann zu simpel, weil ich auch, weißt du, es gibt ja, du hast es ja auch schon erwähnt, dass es so einen Punkt gibt in dem Spiel, an dem man grinden muss.
Mhm.
Und ich schätze mal, es ist der Punkt, an dem ich das auch sehr stark gemerkt habe. Bis dahin kam ich nämlich super durch.
Mhm.
Und da habe ich gemerkt, okay. Und parallel hat sich in der Stadt, in der ich unterwegs war, gerade eine Arena geöffnet.
Genau, das ist sehr, sehr lustig.
Diese Nebentätigkeit.
Dieses Spiel sagt dir, hey, guck mal, hier ist so eine Kampfarena, wo du ein bisschen grinden kannst, wenn du willst. Kannst einfach gucken, ob du Bock drauf hast. Und dann wirklich eine halbe Stunde später kommt so ein Oberboss, der so sagt, so, also hast du gegrindet? Nee, ja, dann fick dich.
Ja, so ein bisschen. Aber die Arena ist halt auch so weird, weil die war gar kein Problem.
Das ist genau, super einfach.
Die war super einfach.
Ja.
Und da habe ich auch noch mal gemerkt, wie egal eigentlich die Levelangabe der Gegner ist, weil die sind da teilweise über 10 Level über mir gewesen, hat sich überhaupt nicht so angefühlt. Ich habe die total weggerotzt und habe halt EP bekommen wie sonst nichts. Das war also auch nicht mal spielerisch dann noch mal herausfordernd. Und danach bin ich zu dem Boss wieder zurück. Und dann war der auch, finde ich, nicht herausfordernd. Also das hat sich für mich durchs ganze Spiel eigentlich gezogen, dass die Kämpfe, wenn sie herausfordernd waren, waren sie immer nur herausfordernd in Anführungszeichen. Nämlich in dem Sinne, dass die Gegner krasse Bullet-Sponges waren und einfach mega viel Schaden gefressen haben. Und ich die gleiche Rotation quasi immer wieder gefahren bin mit meinen Charakteren.
Mhm.
Und oder zumindest beim letzten richtigen großen Gegner, dem sie einfach einen One-Hit-Kill gegeben haben.
Ja.
Wo ich so dachte, toll. Also der hat mich da einmal erwischt, dann musste ich den Kampf noch mal machen. Ja, das hat sehr lange gedauert. Und danach hatte ich Glück und wurde nicht noch mal erwischt.
Oh boy.
Das fand ich ein bisschen lame. Es gibt halt Elemente des Kampfsystems, die ich sehr mag, und Elemente des Spielsystems, die ich sehr mag, wie halt die Poundmates, wie halt die verschiedenen Jobs und so. Und ich fand auch schön, dass man im Laufe des Spiels immer mal wieder einen zusätzlichen Charakter bekommt. Ich hatte am Ende wirklich keinen mehr aus meiner Ursprungspartie in meiner Gruppe. Also außer Kazuga, weil den kannst du nicht auswechseln.
Ja.
Aber sowas mag ich halt, wenn es mir die Möglichkeit dazu gibt und ich das auch spielerisch interessant finde. Aber hatte dann halt eine Truppe, die sehr gut ausgeglichen war, die mega Damage machen konnte und sich gut wieder heilen konnte. Und mit der war das dann halt ein ziemlicher Cakewalk nach dieser einen Grinding-Partie. Weil da, finde ich, das Kampfsystem einfach nicht genug zu bieten hat. Also ich glaube, da haben sie am meisten Verbesserungspotenzial, wenn sie bei Yakuza 8 sagen, wir benutzen das Kampfsystem noch mal. Und ich würde stark damit rechnen, dass Yakuza 8 diese Charakterriege weitererzählt. Und da nochmal, dass das quasi jetzt die neuen Leute sind für die nächsten Yakuza-Spiele und damit auch das neue Kampfsystem für die nächsten Yakuza-Spiele, würde mich tatsächlich nicht wundern.
Ja, also das ist mal, also wenn sie Ichiban nicht nochmal benutzen würden, würde ich mich persönlich angegriffen fühlen. Nach diesen Szenen am Ende, also vor allem diese Szenen vor diesen Schließfächern,
ich weiß, was
das wäre so, ja, ne, das wäre so schade, wenn dieser Charakter nicht weiter genutzt werden würde. Aber ja, also ich persönlich hatte dann schon mehr Spaß beim Kampfsystem als du insgesamt. Aber ich würde dir bei nichts von dem widersprechen, was du sagst. Und ich sehe es ja auch vor allen Dingen als, als erster Schritt, auf den ich hoffe, dass sie aufbauen und lernen. Weil wenn man sich ne, anguckt, wo Yakuza startete und dann heute ist, das hat sich auch sehr entwickelt, ohne die Identität jetzt zu verändern. Und ich hoffe, dass Yakuza Like a Dragon dann eine ähnliche Entwicklung durchmacht.
Das stimmt. Ja, ich glaube, ich wäre da auch verzeihen da, wenn dieser erste Schritt nach 20 Stunden vorbei gewesen wäre, weil ja, dann hätte es sich nicht so überdrüssig angefühlt, weißt du? Aber ich habe ja jetzt was habe ich gebraucht? 60 Stunden oder so? Keine Ahnung, auf jeden Fall mehr als das. Und das war mir dann ein bisschen zu viel. Also irgendwann habe ich halt dann den Punkt mit dem Spiel erreicht, wo mich dann auch die Nebenaufgaben nicht so packen konnten. Man kann ja Kart fahren und so. Ist jetzt kein sonderlich gutes Kartspiel, aber man kann es halt fahren. Und da dachte ich mir dann, nee, ich will jetzt wirklich die Story mal zu Ende bringen. Und dann war ich glücklicherweise mit der Erzählung sehr zufrieden. Also die Story ist halt das, was mich komplett dann durchgezogen hat.
Same.
Okay, jetzt war es doch wieder ein bisschen länger. Damn it. So, wir haben noch eine Sache. Wir haben nämlich beide eine Serie gesehen, was eine Ausnahme ist, weil ich glaube, ich bin da am ehesten schuld, weil ich gucke einfach nicht so viele Serien, aber in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr. Nämlich The Crown. Lass uns mal über The Crown reden.
Oh no, I didn't see the Tom, ich habe aber Naruto komplett fertig geguckt mit Lucy. Darüber können wir dann reden. Oh, dann, pass auf, ich habe eine Idee. Du redest über The Crown und gleichzeitig rede ich ein bisschen über Naruto.
Da bin ich wiederum ein ganz großer
Fan. Zwei Podcasts in einem.
Genau, nein, ich meine WandaVision auf Disney Plus, die Marvel-Serie über die beiden Superhelden. Sie heißt eigentlich Scarlet Witch, ne?
Ja, genau.
Wanda.
Ja.
Genau, und ihr Name ist halt Wanda. Und Vision ist der andere Superheld. Und das ist ein bisschen, also ich weiß nicht ganz, wie wir hier drüber reden wollen, weil wenn man über den Plot der Serie redet, redet man ja automatisch auch über Spoiler der Filme, die davor kamen. Ob wir das machen wollen?
Also, ich glaube, um über WandaVision reden zu können, auf eine Art und Weise, wie es irgendeinen Mehrwert hat, muss man sagen, Spoilerwarnung, ja.
Genau, dann machen wir eine Spoilerwarnung für quasi die letzten Avengers-Filme.
Ja, für das gesamte Stelle. Disney Marvel, also für das gesamte Marvel-Universum. Das gesamte Marvel-Universum.
Ja, okay. Dann an dieser Stelle eine Spoilerwarnung. Aber über WandaVision selbst würde ich ungern Sachen groß spoilern.
Okay.
Also halt ein bisschen muss man. Das Ding ist, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich mag die Serie tatsächlich sehr gern. Ich mag sie sehr viel mehr, als ich dachte, dass ich sie mögen würde, weil ich vorher dachte, so Wanda und Vision sind jetzt nicht die zwei spannendsten Charaktere, aus denen man eine Serie bauen kann. Und dann fand ich den Setup aber so gut, verschiedene Epochen von Sitcoms durchzugehen als Rahmen und da dann aber parallel noch eine Mystery-Serie draus zu machen. Und ich habe sehr profitiert davon, bin ich der Meinung, nicht zu wissen über diese Serie. Also ich bin da ja sehr blind reingegangen und habe aber die ganzen Filme ja erst vor kurzem noch mal gesehen, also wusste durchaus, in welche Richtung ich so raten kann. Und dieses Miträtseln und so ist bei mir ein Teil der Freude an dieser Serie. Also ich würde mal so, bevor wir jetzt irgendwie weitergehen, einfach mal von meiner Seite aus eine Empfehlung aussprechen und glaube, dass es hilft, so wenig zu wissen wie möglich, aber man sollte auf jeden Fall drin sein im Marvel Cinematic Universe.
Ja, bei mir war es ein bisschen zweigeteilt tatsächlich, weil ich fand die Serie am Anfang unerträglich langweilig. Ich fand wirklich die ersten drei Episoden, da habe ich nur dran geguckt im Gedanken, da muss ja irgendwas kommen. Aber ich fand die
super.
Ja, also finde ich auch sehr, sehr viele Leute super. Aber ich habe nicht verstanden, was sie da von mir wollen. Ich dachte mir, okay, ihr habt hier die Ästhetik von anderen, von etwas, was ihr satirisch übernehmt, aber ihr erzählt währenddessen keine Geschichte und ihr habt auch alle Charaktere, sind keine wirklichen Charaktere. Was soll ich jetzt hiervon rausziehen? Und ich habe nicht verstanden, was mich da gerade irgendwie also interessieren soll, weil sie einfach keine Geschichte erzählen. Meine, also in meiner Wahrnehmung erzählten sie in den ersten drei Folgen keine Geschichte, sondern machten quasi, was die ersten drei Folgen, Entschuldigung, da bin ich ins Kabel gekommen, die ersten drei Folgen erschienen mir wie die 10 Minuten Intro für den Film. Ja, wo sie so tun, als ob etwas der Fall sei und dann irgendwann kommt dann, okay, aber das war nur das Intro, jetzt geht der Film los. Nur das dauert hier halt ein Drittel der ganzen Serienlänge. Das fand ich richtig öde, aber mittlerweile finde ich es richtig großartig.
Ich war da voll dabei, weil ich finde, da waren schon so viele kleine Momente drin, wo du einerseits diese heile Welt-Sitcom-Ästhetik hast, aber die dann immer mal wieder unterbrochen ist durch so, hier ist was falsch, Momente. Mhm. Und das sind dir dann vielleicht nicht genug quasi. Also irgendwann bricht es das dann ja auf und macht sehr deutlich, okay, jetzt gibt es hier quasi die Parallelhandlung. Und da hast du dann wirklich den Plot. Aber weiß nicht, ich mochte halt auch einfach nur die Darstellung dieser Sitcoms, die sie im Marvel-Universum hier drehen, sehr gern, weil ich finde, dass sie das sehr schön machen, weil sie ja wirklich immer ein Intro mit darstellen.
Ja, das ist ganz nett, ja.
Für die einzelnen Sachen zum Beispiel.
Ich glaube, mein Ding ist halt da, ich weiß ja, dass da was nicht richtig ist. So, ich gucke diese Serie und ich weiß ja, das ist nicht, also das, was ich hier am Anfang sehe, ist nicht das ganze Ding, was die Serie macht. Und deswegen, dass die Serie dann quasi anderthalb Stunden, die ersten Folgen dauern gar keine halbe Stunde. Nee, nee, nee. Aber es sind drei Folgen, also dass sie drei Folgen damit verbringen, so zu tun, aber und dann alle 15 Minuten einmal zu sagen, könnte hier mehr hinterstecken? Und da war mein Gedanke so, also ja, ich weiß, I get it. Ich weiß, dass hier mehr hintersteckt. Dann red doch darüber, was hier hintersteckt. Denn mein Gedanke war bei den Sitcoms, wenn ich halt diese 50er, 60er, 70er Jahre Sitcoms heute gucken würde, würde ich mir denken, öde. Cool. I guess, es war mal lustig, aber finde ich heute ziemlich öde. Und was sie ja machen ist, Sie imitieren die ja einfach. Und ich habe immer wieder das Gefühl, der Witz war, guck mal, wir haben einen Love-Track zu etwas, was gar nicht lustig ist. Und das habe ich nicht verstanden. Also ich dachte mir so, ja, das ist einmal lustig, aber nicht drei Folgen lang.
Das finde ich interessant. Ja. Ich finde, sie funktionieren sowohl auf dieser Ebene, also auf diesem ironischen, guck mal hier, so Panne waren teilweise mal die Sitcoms. Mhm. Aber für mich haben sie trotzdem auch auf Charakterebene funktioniert. Okay. Also, dass sie mir Wanda und Vision noch mal näher gebracht haben, dass deren Beziehung mir noch mal mehr ans Herz ging. Weil ich finde, das schaffen sie trotzdem, obwohl es parallel dieses Ding ist von wegen, hier ist ein Augenzwinkern, guck mal, wie komisch das damals war. Vor allem gibt es ja da noch so Werbeclips dazwischen, wo sie wo irgendwie Hydra oder Stark irgendwelche Dinge dir andrehen wollen, was noch kleine Spielereien sind. Aber für mich hat es eben auch auf Charakterebene funktioniert. Ich habe dadurch gefühlt Wanda und Vision mehr kennengelernt als in den Filmen davor.
Ja, das finde ich überraschend, weil ja nichts, also sie verhalten sich ja nicht mal, diese Charaktere, die du in den ersten drei Folgen siehst, sind ja nicht die Charaktere. Das sind ja wirklich einfach Nonsense-Versionen von diesen Charakteren, die nicht in echt existieren.
Und das ist halt, das ist halt mein aber Problem. Aber sagt ja trotzdem etwas über die Charaktere aus, wie sie dargestellt werden.
Finde ich nicht.
Also speziell über einen.
Weil, also, ja, schon. Aber das ist dann wieder so dieses Ding, das habe ich nach 10 Minuten verstanden. Da haben wir einfach unterschiedliche Sachen draus gezogen. Aber ich würde ja trotzdem allen empfehlen, die Serie zu gucken, denn es hat dann für mich deutlich länger gedauert, als ich das gerne hätte. Genau, aber der Payoff ist halt da. Und der ist so gut und besser, als ich das gedacht hätte. Und der macht mehr, als ich gedacht hätte. Vor allen Dingen mit den letzten beiden Folgen. Da werden halt Dinge angestellt, die
ich weiß, was du meinst.
Ja, das hätte ich nicht gedacht, dass das in WandaVision passiert.
Ich bin wirklich, also ich gucke die Serie alleine in meinem Zimmer, aber bei einer Stelle, ich glaube, nicht in der letzten, sondern in der vorletzten Folge, habe ich auch so wirklich so, wow, what?
Ja, ich glaube,
wirklich laut aufgerufen.
Genau, ich auch. Und ich habe Lucy hat gar keine Ahnung von irgendeinem, die hat irgendwie zwei Marvel-Filme geguckt oder so. Und ich habe mir dann kurz, ich musste es nur kurz sagen, was da passiert. Dafür gab es natürlich keinerlei Wertschätzung. Aber ich musste es kurz loswerden, ja. Verstehe ich sehr.
Ja, also sie spielen da, also da machen sie auch so ein paar Meta-Gags und machen das, finde ich, sehr smart. Ich mag halt auch generell den Ansatz zu sagen, wir nehmen die Sitcoms, die immer so eine heile Weltversion sind der tatsächlichen Welt und die sich dann aber auch ein bisschen verändert haben im Laufe der Jahrzehnte und bauen das in das erzählerische Konstrukt unserer Serie. und gleichzeitig immer dieses Miträtseln von, okay, was steckt jetzt dahinter? Was ist die tatsächliche Charaktermotivation? Ist das so, wie es gerade scheint, oder kommt da noch ein Schritt? Und diese Antwort habe ich ja immer noch nicht. Also es kann auch sein, dass am Ende ich immer noch enttäuscht werde in irgendeiner Art und Weise von der Serie, weil es kommen ja noch 4 Folgen, glaube ich. Und ja, aber ich war so, ich bin halt ohne irgendeine Erwartung herangegangen und war dann so begeistert davon. Einerseits eben von diesem, okay, wir nehmen uns hier diese Vorlage der alten Serie und machen das noch mal im Marvel-Universum mit diesen 2 Charakteren. Und zum anderen eben auch, wo die Story dann bisher hingeht und wie spannend es dann doch tatsächlich wird. Weil es ist halt beides. Es ist halt einerseits wieder dieser Witz drin, auch teilweise so ein bisschen dieser Marvel-Humor. Aber eben auch wirklich echte Spannung. Also das Mysterium, das sie hier aufbauen, ist ein tatsächliches Mysterium und nicht so ein Ding von wegen, ja, okay, für die Charaktere in der Welt ist es jetzt ein Mysterium, aber ich weiß schon Bescheid. Und das finde ich super erfrischend.
Ja, same. Falls es euch wie geht wie mir irgendwie, dann bleibt dran. Das lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Und falls es euch wie Tom geht, dann umso besser.
Ja, ich mag aber auch sehr, dass die Folgen alle nur so eine halbe Stunde lang sind.
Ja, die werden,
die erste ist, glaube ich, noch mal ein bisschen kürzer, aber
und sie werden auch länger. Also die letzten 2 Folgen waren dann eher 40, ich glaube sogar 40, 50 Minuten.
Nee, die sind auch nur ein bisschen mehr als 30.
Ja, okay.
Die sind wirklich, bin ich der Meinung, also ich weiß ja gestern bei der letzten Folge, glaube ich, auch noch mal extra gesehen.
Es hat immer sehr lange Credits dazu auch noch.
Genau, das, es hat mega lange Credits. Also wenn du nur die Folgenlänge auf Disney Plus dir anguckst, denkst du so, okay, 45 Minuten oder so. Ja, aber es sind halt 10 Minuten Credits am Ende.
Genau.
Ja. Okay, dann eine Empfehlung an dieser Stelle für WandaVision. Für mehr müssten wir jetzt spoilern. Mhm. Und es gibt zu schöne Momente, als dass ich die spoilern möchte. Und dir geht's, glaube ich, genauso.
Ja.
Finde ich sehr schön, dass es dir bei dem einen auch exakt so geht wie mir.
Ja, also das war auch dann so, dass ich, da habe ich mir direkt Reaktionen im Internet angeguckt, die natürlich auch alle so waren.
So, sehr schön.
Das fand ich, also das ist super, super toll. Und sie finden den perfekten Kontext dafür. Das ist wirklich aufregend.
Ja, das, genau. Absolut. Gut, dann sind wir durch für diese Woche mit diesem Podcast. Ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com/hookt und steady.de/hookt. Ab 5 € bekommt ihr da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Ab 10 werdet ihr zum Feedback-Supporter, könnt an Votings teilnehmen, kommt garantiert im Feedback-Podcast ran. Und ab 25 werdet ihr zum Podcast-Produzenten und werdet hier namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten: Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Geribor, Ejenias, Mike Reichel, Christopher Dietrich, Felix Weiß, Chipza, Christian Hühndorf, Der Weihnachtsdrache, Donson Styles aka Don Stylo, Dopsy, Fuhre 96, Hauke Brav, Higa Diga, Kolakan, Lennart Struck, Lignum, Lila Indietic, Markus Ottensmann, McLovin 008, Michael, Nortia, Numimon digitiert zu, Oliver Zirfers, Raun, Ralle, Rick O., Simon Dubicai, The Epic Snowwolf, The Nerdus Maximus, Tommy88088, Zombie und bin die Schlussschlange. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten.
Schön gelesen. Nordsee habe ich auch am Wochenende gekauft und kurz gespielt. Wenn es so dadurch, dass sich dieses Spiel so subtil in unsere Patreon-Liste, Supporter-Liste geschlichen hat, kann ich es auch noch mal kurz erwähnen.
Stimmt, das ist ja auch ein Spiel, ne? Es ist Nordsee oder Mortia?
Nordsee. Oh, war gerade im Sale.
Ach nee, Noita.
Ach,
das
so,
hat kein R.
Oh, okay, ja, da habe ich falsch im Kopf, sorry.
Close enough, Robin, close enough. gut, dann soll es das gewesen sein mit dem Podcast für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, wir hoffen, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, euch eine schöne Woche und tschüss.